Du hast als CTO und Mitgründer eine Firma zum Milliarden-Exit aufgebaut.
Der Unterschied von heute und vor 10 Jahren ist gigantisch, als wenn wir in einer anderen Welt wären. Ich glaube, das sind erstmal so diese ganz großen Shifts, die selbst die neuen Founder echt so ein bisschen überholt haben. Wir haben 20 Jahre lang Dashboards gebaut, aber vielleicht sollten wir irgendwann mal die Schaufel wieder hinlegen, ganz kurz hochgucken und fragen, was baue ich hier eigentlich für wen? Jeder kann sich irgendein cooles AI-Video generieren und deren Demo sieht aus, als wenn sie eine Nasdaq 500 Company wären. Das heißt, wenn deins nicht the most polished shit ist, dann hat er direkt den Eindruck so, oh, was ist das denn? Alles, was du coden kannst, muss eigentlich schon fertig sein, auch ob es gar nicht fertig ist oder nicht.
Was macht eigentlich ein gutes Produkt aus? Vibe Coding ist heutzutage in aller Munde. Jeder baut einfach Produkte. Dinge, die für mich nicht möglich waren zu bauen vor 6 Monaten, 12 Monaten, 2 Jahren, sind heute at my fingertips. Ich kann einfach sagen, hey, du, bau mir das. Egal welches Modell ich wähle, irgendeine KI wird es mir bauen. Aber welche Fallstricke da sind, wenn ich daraus versuche, eine Firma zu bauen, wie ich mich heute noch differenzieren kann, darüber muss man ehrlicherweise mal sprechen. Und dazu habe ich mir Paul Müller wieder eingeladen, mit dem ich ja schon diverse Episoden aufgenommen habe, sei es zu den versteckten Problem, wenn du dich zu schnell auf die Cloud verlässt und damit deine Firma skalierst und deine Kosten nicht mehr in den Griff bekommst. Oder aber auch den Aufbau von Adjust, die Firma, die dann später für 1 Milliarde Dollar verkauft wurde. Und heute sprechen wir über Vibe Coding und die Probleme. Weil es gibt sehr viel zu beachten, wenn du einfach nur sagst, hey du, bau mir mal dieses Produkt. Ach übrigens, füg mal dieses Feature hinzu, dieses Feature, dieses Feature. Die Wahrscheinlichkeit, dass du in ein paar Monaten oder Jahren dastehst, und alles in sich zusammenfällt, wenn du nicht auf ein paar klare Punkte achtest, ist sehr hoch. Dementsprechend hör dir diese Episode bis zum Schluss an, implementiere 2, 3 der Schritte, die wir besprechen, und du wirst ein viel besseres System haben, um sicherzustellen, dass deine Software auch in Jahren noch laufen kann. Viel Spaß mit dieser Episode von Unicorn Bakery. Paul, du hast als CTO und Mitgründer eine Firma zum Milliarden-Exit aufgebaut und begleitet, geführt und investierst jetzt als Partner von Evor einfach in die neue Generation Gründer. Und seitdem ist natürlich viel passiert. Künstliche Intelligenz ist gerade ein großes Thema, Vibe Coding etc. Und meiner Meinung nach ist es inzwischen sehr leicht, Momentum aufzubauen, aber extrem schwer, Substanz aufzubauen. Weil ich kann ganz schnell irgendwie Sachen verkaufen, aber irgendwie zu verstehen, was daraus als Firma entsteht und wie ich das wirklich denke, so, ich würde es mir nicht zutrauen aktuell, kann man natürlich lernen und deswegen sind wir hier. Was würdest du sagen, sind die Dinge, die sich am meisten verändert haben, wie man heute Produkte und Firmen baut und denkt im Vergleich zu der Zeit, wo ihr angefangen habt?
Ja, also da muss ich tatsächlich sagen, der Unterschied von heute und vor 10 Jahren ist gigantisch. Also es ist einfach, als wenn wir in einer anderen Welt wären. Wenn ich mir jetzt angucke, die Fellows, die ich habe bei Evo, die ich coache, mit denen ich arbeite und konstant an ihrem Produkt und auch an der Präsentation, auch also vom zum Kunden und zum VC arbeite, ist das einfach ein Dogma-Shift, den ich so in meinem Leben vorher noch nicht gesehen habe. Und das Problem ist, dass selbst die jungen Founder, also die jetzt gerade das erste Mal dabei sind, gar nicht unbedingt verstanden haben, wie schnell sich das Game jetzt schon geändert hat, beziehungsweise was sozusagen die Erwartungen sind. Also ein erstes Beispiel, das mir einfällt, ist, dass wenn du heute zum VC gehst und pitcht, ist diese Frage, was ist eigentlich deine Mode? Außer du machst irgendwas richtig krass Deep-Techiges und hast einen Haufen Patente oder bist einer der most famous Researcher auf dem Gebiet, gibt's technische Mode, wird einfach nicht mehr angenommen. Also wird nicht mehr akzeptiert als, oh ja, das habe ich gebaut, das muss ich erstmal jemand nachbauen. Nee, kann jeder nachbauen, morgen Nachmittag, kein Problem. Das heißt, Mode ist eigentlich nur noch deine Traction. Also Mode ist, was du exekuten kannst. Also wie viel besser hast du bis jetzt bewiesen, dass du exekuten kannst? Wie viel besser hast du eine Maschine gebaut, die aus irgendwie 1 Euro, 2 Euro machen kann, als jemand anderes? Und das ist halt auch ein Mindshift für viele Founder, die halt eben eigentlich ganz gerne sitzen würden und erstmal ihr Produkt bauen würden und erstmal so vor sich hin so ein bisschen und was Cooles bauen. Das halt, egal wie lange du gebraucht hast, das zu bauen, keiner mehr davon ausgeht, dass es lange braucht, irgendwas zu bauen. Egal, ob das wahr oder falsch ist. Das ist halt auch eine Sache, selbst bei komplizierten Sachen, wo man sagt, hey, da steckt schon noch irgendwas drin, was man nicht einfach vibe-coden kann, wird heutzutage einfach davon ausgegangen, ist keine Mode mehr da. Was es natürlich schwerer macht für Founder, irgendwie zu zeigen, hey, ich kann das, ich bin jetzt irgendwie dabei. Das heißt, alles, was du hast als Produkt oder Product-Market-Fit, wird eigentlich nur noch danach bewertet, ob Kunden dir dafür auch Geld geben und wie viel Kunden, wie viel schneller dir, wie viel mehr Geld dafür geben. Und das ist natürlich eine relativ, sag ich mal, brutal Metric Shift. Also früher war so, oh, du hast das schon mal gebaut und jetzt findet ein Kunde das gut, das ist schon mal was wert. Ist weg. Ein anderes Thema, also wenn ich mir jetzt sozusagen, das ist das eine bei den VCs, also die gehen davon aus, dass jeder alles bauen kann in no time. Das Problem ist, davon gehen die Founder gar nicht unbedingt aus, sondern die bauen halt lieber in Ruhe und Vorsicht an ihrem Produkt. Also beziehungsweise, da würde ich vielleicht nachher noch so ein bisschen mehr reinschneiden, weil da sehe ich halt so verschiedene Richtungen. Weil es gibt auch die glauben, sie können alles in jeder Zeit bauen und sich das phänomenal um den Hals wickeln. Die andere Sache ist halt eben, dass mittlerweile ein Erwartungsshift erstaunlicherweise von den Foundern, die was bauen sollen, zum Markt und was der Markt erwartet von einem Founder, der auftaucht und mir einen POC pitcht, ist halt auch dramatisch auseinandergegangen, was einfach damit zu tun hat, dass das Game heute so ist. Wir haben früher auch Demos gemacht von Sachen, die es nicht gab. Also diese klassische Minesweeper-Demo, ich weiß, welche der 2 Knöpfe gehen und ich weiß, welche der 10 Knöpfe ich auf gar keinen Fall drücken sollte. Heute ist aber einfach diese Erwartung, dass ich mit dem Sales Deck auftauche, mich hinsetze und die irgendwie über 20 Slides vollquatsche, wie toll mein Produkt ist, ist einfach nicht mehr das, was funktioniert. Du musst mit einer Demo auftauchen, die muss snappy sein, die muss cool sein, am besten hast du irgendwie ein cooles kleines Video dabei und auch einfach der Production Value, den du herstellen kannst, ist halt insane. Ne, jeder kann sich irgendein cooles AI-Video generieren und deren Demo sieht aus, als wenn sie eine Nasdaq 500 Company wären. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass wenn du das nicht hast, siehst du aus, als wenn du irgendwie so eine Garden Shed Operation hättest und so ein 2-Bit, was soll das sein? Ne? Also wo keiner weiß, dass was eigentlich dahinter steckt. Das heißt, wenn deins nicht the most polished shit ist, wenn du beim Kunden sitzt und dem irgendwas erzählst, dann hat er direkt den Eindruck so, oh, was ist das denn hier? Also ich, ne, das ist einfach die Erwartungshaltung von wie hoch dein Production Value ist, von deiner Demo, von deinem Deck, von allem, was du hast, muss heute ab Day One 10 out of 10 sein. Es darf keinen optischen Unterschied mehr geben zwischen einer Company, die seit letzter Woche existiert, und einem Nasdaq 500 Company. Und das, finde ich halt, ist auch so eine Sache, die ganz viele Founder noch nicht wirklich vollends absorbiert haben. Die tauchen halt so auf und erzählen mal so ein paar Sachen so von ihren Features und was so ist. Was wir sehen bei Ivor, ist das, was funktioniert, ist auftauchen, schon das Problem verstanden haben vom Kunden, eine Demo zeigen, die das Problem löst, die polished und die wirklich sharp ist, und dann gucken, was der Kunde sozusagen dazu sagt und was sozusagen die Sachen sind, wo er noch, hey, das hätte ich auch ganz gerne, oder ne, das kann es das auch, kann es das aus. Und die Antwort muss eigentlich immer ja sein. Ja, kann das. Weil du hast die Fähigkeit, auf dem Weg nach Hause das zu bauen. Du hast die Fähigkeit, das abends als MVP zu shippen. Du hast die Fähigkeit, Ende der Woche eine stable Version davon beim Kunden zu haben. Also musst du es auch machen. Und ich glaube, das ist eben so dieser Shift zu sagen, weil es geht, muss das neuerdings das absolute Minimum sein von dem, was du machst. Und ich glaube, da hängen ganz viele Founder noch so ein bisschen 2 Steps hinten. Ich baue das erstmal und gucke so ein bisschen. Nein, du musst zum Kunden dem eine Demo zeigen, ob das existiert oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ja, der Unterschied zwischen einem Startup an Day One und einem Con-Man ist eigentlich nur, dass du vorhast, das zu liefern. Ja, aber du musst mit der gleichen Confidence auftauchen und sagen, das kann ich, das geht, das kann ich alles machen. Und dann losgehen und das so schnell wie möglich implementieren. Ich glaube, das sind erstmal so diese ganz großen Shifts, die selbst die neuen Founder echt so ein bisschen überholt haben.
Ich glaube, da gibt es viele Punkte, über die wir gleich nochmal sprechen müssen. Vorneweg. Mode ist das Alleinstellungsmerkmal. Also wie differenzierst du dich vom Wettbewerb? Gibt es irgendwas, was der Wettbewerb dir vielleicht nicht nachmachen kann? Und dementsprechend Traction, also alles, was du an Kunden gewinnst, ist auf einmal, das sind deine Kunden. Wenn du schaffst, die bei dir zu behalten, dann ist das dein Alleinstellungsmerkmal. Weil technisch kannst du jeder nachbauen. Dann hatten wir POC, Proof of Concept. So, ich muss den mitbringen. Ich muss zeigen, so hey, irgendwas wollen wir mit euch machen. Und wir haben schon verstanden, was wir für euch lösen wollen. Und ich glaube, da muss man einfach, ja, wie du sagst, sehr sharp sein und all das, was du gesagt hast, nur um das zu erklären. Und der dritte Punkt ist, gilt das nur für Software-Companies oder gilt das zum Beispiel auch für Firmen, die dann Robotik oder Ähnliches noch mitmachen? Ich glaube, das muss man einmal kurz einordnen. Über welche Art von Firmen sprechen wir eigentlich?
Also ich denke, am extremsten ist das Beispiel natürlich für Software. Mhm. Na, das heißt, wenn ich heute ohne eine coole Demo, selbst wenn es das Produkt gar nicht gibt, aber ich habe eine coole Demo, irgendwo auftauche, kann ich auch zu Hause bleiben. Also das ist halt, von Software wird erwartet, dass sie 10 out of 10 polished ist, 10 out of 10 Production Value hat und ready to go ist. Ob das wahr oder falsch ist, spielt gar keine Rolle. Sondern das ist, also bei Software ist es sehr extrem. Und selbst im Robotics-Bereich kann ich natürlich demomäßig schon relativ viel erreichen. Dass das in der echten Welt alles ein bisschen langsamer und ein bisschen härter ist, ist klar. Also ich denke, wie gesagt, die Spitze vom Eisberg, da ist ganz klar Software. Ne? Also alles, was du coden kannst oder coden lassen kannst, muss eigentlich schon fertig sein, ob es gar nicht fertig ist oder nicht. Bei Robotics wird einfach auch vom Production Value das Gleiche erwartet, wenn du eine Demo hast. Das muss halt einfach so Kleinigkeiten. Was sind aber immer Kleinigkeiten, ne? Was zeigst du, wie gewollt ist dein Schnitt, wie gut ist der Voiceover? Weil ich kann heute einfach alles für entweder bei Fiverr einen Voiceover oder einen AI-Voiceover nehmen, das halt super professionell klingt. Das heißt, da kannst du nicht über deiner Demo sitzen und rüberstammeln. Das funktioniert einfach heute nicht mehr. Weil einfach jede kleine Ein-Mann-Bude, die irgendwas Cooles vor sich hinbaut, alles in AI produzieren lässt und das sieht halt super professionell aus. So, natürlich, wie gesagt, bei more Deep Tech-Sachen und so, klar, da sag ich mal, gelten mehr die alten Spielregeln, aber trotzdem, deine Presentation, dein Auftauchen, alles, was du dem Kunden in die Hand gibst und zeigst, muss halt trotzdem genauso polished sein, wie bei den anderen Companies auch.
Früher war es so, es gab einen Business Founder häufig, es gab irgendwie einen technischen Dude, der halt irgendwie mal angefangen hat, was zusammen zu hacken, vielleicht ursprünglich auch mal Apps, mit denen man so tun könnte, als ob man Bier trinkt oder so. Sorry, kleine Anekdote, weil das so der Ursprung von oder ein Teil des Ursprungs von Adjust gewesen ist, wo ihr dann später darauf basierend eben eine Milliardenfirma gebaut habt, auf dem, was ihr da gelernt habt. Aber früher hat man halt einfach Sachen zusammengehackt. So, die Rollen verändern sich ja. So, was würdest du sagen, braucht heute ein Gründerteam? Was macht ein Gründerteam aus? Ist es jetzt auch die Ära des Solo-Founders? Ist es die Ära trotzdem des Teams? Wie teilen sich die Aufgaben? Dass man einfach mal bei Adam und Eva beginnt, weil es beginnt ja mit dem Team und nicht mit der Idee.
Also ich glaube schon noch, dass zwei Founder immer gut sind, um sich gegenseitig in Balance zu halten. Also das ist, glaube ich, eine der Sachen, die sehen VCs gerne, die sehen wir auch bei Ivo gerne. Wir sehen aber auch mehr Solo-Founder, die jetzt über eine Fähigkeit zu exekuten, also gerade ihr Produkt bauen zu können, schneller iterieren können oder erstmal sogar einen Step schaffen können, bis sie dann jemanden holen, der das dann in echt jetzt auch bauen muss. Weil ich kann halt mir mit Lovable eine Demo von meinem Produkt zusammenbauen. Wenn ich ein simples Produkt habe, komme ich sehr, sehr weit damit. Kann das zeigen, kann das sogar schon verkaufen und dann einen Co-Founder finden, der das dann auch bauen kann. Also ich sehe schon, dass mehr Momentum aufgebaut werden kann mit einer Person als jemals zuvor. Früher bist du halt gar nicht aus dem Tee gekommen, wenn du nicht bauen konntest. Und wenn du bauen konntest, warst du oft vielleicht nicht der Typ, der zum Kunden gelaufen ist und gesagt hat, komm, ich kann das, guck mal, was ich Cooles gebaut habe. So, da sehe ich schon wesentlich mehr Teams, wo jetzt auch der Bilder fehlt. Andererseits muss man fairerweise auch sagen, dass die Rolle des Bilders sich natürlich massiv geändert hat. Ja, also das ist ja auch immer ein der anderen ganz großen Shifts ist, was macht der Bilder jetzt eigentlich? Weil es jetzt nicht mehr der Typ, der codet. Also kommt natürlich, ne, es ist general statements are generally wrong, aber bei den meisten Companies ist es halt so, dass ein großer Teil vom Code mittlerweile gewipe-coded wird. Das heißt, das, was der Bilder eigentlich macht, hat sich komplett geändert. Also dessen Rolle hat sich dramatisch geändert. Und auch da sehe ich ganz viele Probleme, weil viele der alten Schwächen, was sozusagen, was die Bilder vorher schon nicht wussten, weil es einfach nicht mehr sozusagen Mode ist, so Oldschool-Sachen wie Architektur und gutes Design zu wissen, sich jetzt dadurch deutlich schlimmer auswirken aufs Unternehmen, weil jetzt sozusagen der Code geschrieben wird von einem komplett wahnsinnigen Psychopathen, der sich halt überhaupt nicht dafür interessiert, was du willst, sondern so Monkey-Paw-Wishing-mäßig dein Code entsteht. Das von einem Bilder, der vielleicht vorher, wenn er selber gebaut hätte, mehr gelernt hätte, schneller verstanden hätte, oh, das ist eine schlechte Idee gewesen. Das
mit dem Psychopathen ist übrigens jedes Large Language Model gemeint, egal ob du ein Gemini, ein Codex, also ChatGPT, ein Cloud Code oder irgendwas anderes.
Ja, meinst. Sorry, falls das unklar war, genau, das sind also LLMs sind Psychopathen, das sollte man vielleicht auch ganz klar erwarten und ich Vibe-Code selber auch zum Spaß, um ein bisschen was zu lernen und stelle immer wieder fest, dass die Dinge halt Sie sind extrem schlau, aber verstehen nichts. Und das führt halt zu sehr, sehr, sehr bizarren Designentscheidungen, wenn ich nicht sehr klar sage, was ich will. Und das ist halt einfach so ein Ding, wo ich sage, die Rolle vom Bilder hat sich mehr geändert als die Rolle vom Business Founder. Ich glaube, es ist immer noch gut, beides zu haben, aber ich sehe halt auch das große Problem, dass wenn wir Wissenslücken und Schwächen bei den Bildern sehen, sehe ich mehr und mehr auch den, ich sag mal, Business Founder in der Verantwortung, einen Base Knowledge zu haben, wie so ein Produkt eigentlich entsteht. Weil, wenn ja die Ausrede ist, zu sagen, ja, aber ich kann nicht programmieren, ich weiß nicht, ob dein Bilder programmieren kann, weil tu das ja auch nicht mehr. Also, das ist ja gar nicht die Frage, sondern die Frage ist ja viel mehr, was macht ihr eigentlich?
Würdest du sagen, du warst der beste Programmierer in der Firma? später.
Bei weitem natürlich nicht. Sondern so. Mein Job war zu übersehen, was wir da eigentlich bauen und was das Prinzip dahinter ist.
Deswegen, man muss halt auch verstehen, es war schon immer so, dass der CTO am Ende eher orchestriert hat, um zu gucken, wie kriegen wir all das und all diese Power zusammen und in die richtige Richtung gelenkt und übersetzt hat, was sind unsere Business-Ziele und was wollen wir eigentlich erreichen und wie könnt ihr dazu beitragen, indem ihr das programmiert, was ihr macht, egal ob ihr das Zeile für Zeile schreibt oder jetzt dann halt Vibe-codet. Das heißt, diese Rolle wird, glaube ich, generell falsch verstanden von jemandem, der noch nicht an dem Punkt ist.
Da ist aber das große Problem. Als ich angefangen habe, habe ich natürlich erst einmal meinen Code selber geschrieben. Ich hatte also die Gelegenheit, oft genug auf die Nase zu fallen und dabei eben auch zu lernen, was für meine Codebase oder für mein Problemset eine gute Idee und was eine schlechte Idee ist. Und konnte das nachher auch im Personal Growth weiter reintragen, die kommen, die sagen, hey, das sind unsere Core Values beim Engineering, weil da habe ich schon gelernt, dass das nicht funktioniert. Heute skippen wir diesen Step, pushen die sozusagen direkt, wo sie eigentlich 200 Monkeys und Typewriters haben, die ihnen Sachen schreiben können. Und sie wissen gar nicht, was sie fragen sollen. Und das ist so das größte Problem, was ich auch bei vielen Fellows, muss ich sagen, sehe. Viel von den Teams, die sich bei uns bewerben, wo wir dann sagen, danke, oh nein, danke, ist ein Riesenproblem, dass die halt nie diese Chance hatten, da durchzugehen, das alles selber lernen zu dürfen, sondern jetzt einfach dahin hingesetzt werden, endless power and no control. Und das ist, glaube ich, so eins dieser Sachen, die mich wirklich sehr besorgt.
Ich glaube, da müssen wir eine Frage vorneweg stellen. Was macht eigentlich ein gutes Produkt aus? Und dann können wir, glaube ich, so ein Trickle-Down machen, so Design etc. Wie entscheide ich dann in späteren Phasen, wie ich da weitermache? Aber wenn wir mal generell zusammenfassen, was macht ein gutes Produkt aus?
Da würde ich sogar so weit gehen und sagen, was macht ein gutes Produkt heute aus? Mhm. Also ich meine, was macht ein gutes Produkt in generell aus? Aber wo ist das Game hingegangen? Und ich glaube, das Erste ist, wo sich sozusagen das langsam über die Jahre hin entwickelt hat, ist, dass wir immer mehr darauf eingehen müssen, was ist eigentlich das Problem vom Kunden. Und nicht nur dieses Build it and they will come-Ding, sondern ich kann mich nicht einfach hinsetzen in meinem kleinen Elfenbeinturm, irgendwas basteln und dann hoffen, dass die Leute mein neues Ding lieben. Sondern viel dichter, dass wir am Kunden iterieren, was machen die eigentlich? Was kostet die Geld? Was kostet die Zeit? Was kostet die Nerven? Und wie kann ich das besser machen für die? Da sehen wir auch, muss ich sagen, das ist eine Sache, die mich sehr freut, dass viele der neuen Generationen an Foundern jetzt schon ganz dicht mit 2, 3, 4, 5 POCs anfangen, super sharp Sense haben, vom Kunden zu hören, und auch mit offenen Augen da zu sitzen und sagen, das Problem kann ich lösen, das Problem kann ich lösen, das ist für den richtig was wert. Also viel weniger sozusagen zu sagen, ich baue das, das wollte ich jetzt bauen, sondern zu sagen, okay, was ist eigentlich der Purpose von meiner Company, ist, dass der Kunde mir Geld gibt, weil ich ihm ein Problem löse. Und von da aus erstmal rückwärts das Produkt aufzuhängen. Also das ist schon mal eine Sache, das muss heutzutage mehr noch sein als früher, weil die Lernbereitschaft vom Kunden zu sagen, ich habe ein Problem und ich gucke jetzt dein Produkt an und versuche mein Problem mit deinem Produkt zu lösen, geht halt auch immer weg, weil auch deren Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist, beziehungsweise sie sind es halt gewohnt, es mehr vorgekaut zu bekommen. Das heißt, du musst das auch machen. Du kannst nicht mehr einfach irgendwas bauen und sagen, hier, guck mal, ob du damit dein Problem lösen kannst, weil macht keiner. So viel Brainpower benutzt keiner mehr dafür. Also das ist schon mal so, dass da hängt das Ganze dann dran auf. Davon weg, ein ganz großes Thema, was wir bis jetzt noch gar nicht hatten, ist sozusagen die Art, wie der Kunde mit deinem Produkt interagiert, hat auch in den letzten 2, 3 Jahren so einen riesen Shift erhalten, dass viele Founder so ein bisschen zurückgelassen wurden. Also was ich meine ist, wir haben 20 Jahre lang Dashboards gebaut. Ne? Guilty is charged. Aber vielleicht sollten wir irgendwann mal die Schaufel wieder hinlegen, ganz kurz hochgucken und fragen, was baue ich hier eigentlich für wen? Weil die Anzahl an Teams, die mir ganz stolz dann ihr Dashboard zeigen, wo ein Chat-Interface drin ist. Wo ich so, aber warum muss ich mich dafür einloggen? Warum muss ich mich durch ein Dashboard klicken, um in einem Chat-Interface zu landen, Jungs? Kein Kunde ist heute Morgen aufgewacht und gesagt, wisst ihr, was ich in meinem Leben brauche? Noch ein Dashboard, wo ich mich einloggen kann, wo ich erstmal lernen muss, wo alles ist und so. Ne? Und so, ja, aber die meisten Funktionen kann die AI. Aber ich will mich doch trotzdem nicht in deinem scheiß Dashboard einloggen. Ich will, dass ich dem Ding via E-Mail schreiben kann, via Slack, via WhatsApp, via Voice Message. Wir haben ein Natural Language Interface als riesengroßen Fortschritt erfunden, mit dem ich mich wirklich fast über alles natürlich unterhalten kann. Und wir bauen Dashboards. Das funktioniert nicht.
Das ist witzig, weil ich selber für mich interne Tools manchmal baue und ich denke die auch Dashboard first. Und wenn ich das höre, denke ich so, krass, ich habe da auch einen Chat eingebaut. Ich habe genau denselben Fehler gemacht, nur für ein internes Ding, wo ich denke, ach Gott.
Also das ist so, wenn du dir überlegst, eins meiner Lieblingskonzepte, das wir haben, die lösen Sachen für Marketingagenturen und die hatten auch super tolles Dashboard gebaut. Ich so, und benutzt das die Kunden nicht für den Scheiße. Ich so, weil Onboarden dauert ewig, weil ich muss jedem in der Agentur erklären, wie funktioniert dieses Dashboard. Ich so, die sitzen alle jeden Tag und haben E-Mails von ihren Kunden am Kommen. E-Mail ist uncool. Ich weiß, wenn man Anfang 20 ist, weiß man vielleicht gar nicht, was E-Mail ist. Ne, muss ich ihnen erstmal zeigen, dass so ältere Menschen wie ich so E-Mail-Clients auf ihrem Computer haben, wo so E-Mails so reinkommen. Und ich habe ihm gesagt, dann mach doch, dass ich dem eine E-Mail schreiben kann, dass ich da ne, Forwarder an meinen Assistant sagen kann, hier, mach mal, fix mal das Problem von dem Kunden oder hol mir mal eine Analyse, mach mir mal einen Report. Und 3 Minuten später kommt die E-Mail wieder. Ist ja auch eh asynchrones Kommunikationstool. Das heißt, ich bin nicht genervt, weil es 3 Minuten gedauert hat, irgendwie einen riesen PDF zu erzeugen, sondern denke so, hey, das war fix. Und es passt in den Workflow, in dem ich sowieso organisiert bin. Ich klicke Forward zum Kunden, fertig. Onboarding Time, null. Weil ich muss nur sagen, das ist die E-Mail-Adresse von dem neuen Typen, der hier arbeitet. Schick da mal hin. Und für die Jungs war das so ein, wow, ja, das ist ja irgendwie viel einfacher. Und die Kunden-Adoption-Rate ist halt auch insanely hochgegangen. Ne, also das andere hatten wir, die haben halt Reports in ihrem Dashboard erzeugt. Ich gesagt, okay, wer von euren Kunden loggt sich da ein? Keiner. So einer. Einer zwischen einer und keiner. So wie viele Leute in der Company sollten es lesen? Ne? So zwischen 10 und 20. Ich so, warum schickst du denen nicht einfach ein PDF? Heutzutage kannst du ja nur wirklich sehr easy ein hübsches PDF erzeugen und denen das schicken. Du kannst sie auch in jede Sprache lokalisieren. Ja, können wir ausprobieren. Usage ist irgendwie 10x hochgegangen dabei. Also ich glaube, wir sollten erst einmal überlegen, dass wir eben nicht zum Selbstzweck irgendwelche Sachen bauen, sondern so dicht wie möglich an den Kunden können. Und wenn Natural Language dein Interface ist, über das du sowieso den größten Teil deines Values createst, dann ist dein Dashboard nur dafür da, zu gucken, falls irgendwas schiefgegangen ist oder irgendwelche Rechte zu verteilen oder irgendwelche Rules festzusetzen. Ne? Also Debugging, Rule Setting und irgendwelche hierarchischen Admin-Sachen zu erledigen. Aber das Interface für die meisten Anwender wird irgendwas Chat oder E-Mail oder Voice oder so sein.
Ja, da, wo ich mich ja nicht separat einloggen muss, sondern weil ich es eh schon da habe, es einfach mitbenutzen kann. Ne?
Also ja. Das heißt, ich habe null Onboarding-Time. Ne? Also das sind einfach, das ist so ein Dogma, wenn du immer noch irgendwelche Dashboards baust heute, weiß ich nicht, was du da machst. Also das wirst du wirst einfach keine Akzeptanz mehr dafür finden. Selbst meinen kleinen hobbygecodeten Fitness-Coach, den ich mir selber geschrieben habe, der ist auf WhatsApp, weil ich halt keine andere App mehr installieren wollte. Es gibt zwar 1000 Apps dafür, aber ich finde das blöd. Ich will keine App haben. Ich will mit irgendwas auf WhatsApp schreiben, einem Tool, das ich sowieso offen habe, das ich sowieso benutze, möchte ich halt einfach mit irgendwas kommunizieren können, das mir halt einen Plan macht, Fotos vom Essen tracken kann und so ein Kram. Und das war für mich die logischste Variante, das zu bauen, anstatt ich baue mir jetzt eine App, die das kann. So. Und das sind also auch eine dieser Sachen, dass wir eben viel darüber nachdenken müssen, wie hat sich das erstmal geändert. Ne? Also das ist so vom an den Kunden ran, dann diese ganzen Hürden entfernen, die wir jahrelang sozusagen reflexartig gebaut haben, weil das ist so, wie man baut. Und dann ist natürlich die Frage, wie baue ich das eigentlich? Also was ist ein gut designtes Produkt? Ein gut designtes Produkt hat vor allen Dingen, ich sag mal, 2 große Funktionalitätssachen. Einmal, es läuft. Das klingt super offensichtlich. Du suchst ja, wenn ich mir angucke, bei unseren Fellows, viele, die so die ersten Varianten von ihrem Prototyp jetzt verkaufen und es geht an und ich warne sie schon immer. Denk dran, dass du vernünftiges Monitoring einbaust. Denk dran, dass du irgendwie einen Ops brauchst, der dir sagen kann, ob das Ding anders ist. Es ist nicht akzeptabel, dass dein Kunde deine Uptime-Detection für dich macht. Es kann nicht sein, dass der Kunde dir sagt, übrigens ist es down. So. Ist heutzutage schlimmer denn je, dass kaum einer darüber nachdenkt, dass der Kram vielleicht auch funktionieren sollte. Jeden Tag, den ganzen Tag, wenn du schon Geld dafür nimmst. So, das ist eine der Sachen, die ein riesengroßes Topic ist, macht aber keiner.
Letztens bei Claude gehabt, dass ich irgendwas machen wollte. Auf einmal war es down für 4 Stunden oder so. Und dann kurz mal Online-Status gecheckt, einfach alles down, außer deren Government-Lösung so. Wo du halt sagen musst, okay, crazy, API down, Produkt down, zack, das war so ein paar Tage, nachdem sie sich gegen.
Und ich meine, das ist eine Multi-Billion-Dollar-Company. Ne? Ja, und ich muss sagen, es wird nach unten raus immer schlimmer. Es ist anscheinend immer akzeptabler, dass deine Lösung mal ein paar Stunden down ist, weil du upsie, so. Bei Adjust haben wir ja immer auf 99,99% gezielt. Ja? Es gibt Jahre, da hatten wir mal 3-4 Stunden Downtime im Jahr. So, natürlich im Stück, ne? So macht man es ja. Aber selbst da sind wir auf 99,95 gekommen. Also das war ein schreckliches Jahr, waren für uns 99,95% Uptime. Ich habe Leute, ich glaube, die wären happy, wenn sie auf 90% kommen.
Dumme Frage, was sind Dinge, die Uptime killen? Also das, wenn ich mich jetzt da das erste Mal anfange mit zu beschäftigen, was killt meine Uptime?
Das ist das Gleiche, was sozusagen den zweiten Teil auch macht. Da kann ich gleich mal darüber gehen, ist halt Maintainability. Also Code, der wirklich so einfach zu verstehen ist, dass er läuft, warum er läuft. dass es eigentlich fast selbsterklärend ist. Also die meisten Downtime-Sachen heutzutage passieren, die sind eigentlich ein lustiges Symptom davon, dass alle die gleiche schlechte Entscheidung treffen, was die Sprachwahl für ihr Backend angeht. Und die Bugs, die da drinne sind, immer zu irgendwelchen lustigen Crashes führen. Gerne aber auch zu einem komplett Ausfallen vom System, sodass es anfängt, sich selbst festzufressen. Und dann kein Monitoring. Also, wenn wir gleich mal so ein bisschen in die Sprache da reingehen wollen, das Hauptproblem ist einfach, dass sowieso kein vernünftiges Monitoring drin ist, keine Metrics getrackt werden. Also, wenn du die fragst, ist dein Kram gerade an? Ja, der AWS-Container ist an. Okay, aber weißt du, ob dein Softwarefragment läuft? Hat das irgendwie ein Interface, dass du wenigstens irgendein Service von draußen ab und zu mal gegenpingt und guckt, ob es noch da ist oder ob es das macht, was es will oder soll? Oder dass du schaust, hey, wie oft lese ich gerade aus der Datenbank, wie oft schreibe ich in meinen Queue, wie viele Antworten gibt mein Backend eigentlich gerade die Sekunde? Das sollten so die Basics sein, die du erstmal überhaupt anschaust. Macht keiner. Zeichnen Verträge für 10.000 Euro so im Monat und der Kunde darf dann anrufen und sagen, ey, übrigens, Dashboard ist weg. Ne? Also ganz oft ist, oh, wir haben ein neues Feature deployed, auf Deploy geklickt, wunderbar, alle gehen zur Mittagspause und der Kunde ruft an und sagt, ey, sag mal, warum ist Dashboard weg? Ne? Oder seit wann antworten das Ding nicht mehr so? Und das ist halt so ein, da fehlt halt auch vielen sozusagen der Speed, mit dem wir heute was shippen können und Kunden reinholen können, hat so ein bisschen den Speed, mit dem Menschen lernen, nicht so eine Scheiße zu bauen, überholt. Das heißt, früher haben wir das sozusagen auf die harte Variante gelernt, ne? Und haben dann gebaut und gesagt, oh shit, vielleicht sollte das lieber funktionieren. Heute kann ich erstmal bauen, shippen und stelle dann fest, oh, dieses On-Sein ist schon irgendwie eine große Sache.
Das heißt, ich brauche eine Observability-Lösung, Monitoring, irgendwas, was mir halt einfach sagt, so, also einfach nur, weil wenn man sich damit noch nie beschäftigt hat, nach welchen Stichpunkten suche ich denn jetzt einfach mal?
Also du willst, ich sag mal, auch als der Nicht-Bilder im Unternehmen, ist meine erste Frage an meinen Bilder, sobald ich einen Euro dafür einnehme, wie sieht denn unsere Observability aus? Also haben wir ein Monitoring? Wissen wir erstmal, ob das an ist? Monitoren wir alle Komponenten, die an sein müssen, damit das an den Kunden geliefert wird? Monitoren wir auch die Sachen, von denen wir ausgehen, dass sie funktionieren, irgendwelche AWS-Services oder irgendwelche LLMs, monitoren wir das selber, weil bis Claude seine Status-Page geupdatet hat, haben sie dir schon seit einer Stunde Scheiße geantwortet. So. Du weißt das aber nicht, sondern dein Produkt funktioniert auf einmal nicht und du weißt aber nicht, warum. Das ist natürlich blöd, weil dein Kunde ruft an und sagt, ey, what the fuck, mate? Und du sagst so, ja, sieht kaputt aus. Du willst ja wissen, warum ist denn das gerade kaputt? Und dann kann der wenigstens einer sagen, hey, der Queue bei Amazon ist gerade kaputt. Oder hey, Cloud antwortet gerade irgendwelchen Blödsinn. Ich bin mal rüber aufs andere Modell, weil ne, wir haben Fallback eingebaut. So, weil wir sehen, dass es down ist. Wenn es down ist, switchen wir rüber. Das heißt, du willst erstmal Observability, Monitoring und dann vor allen Dingen halt Internal Metrics, also so die Operational Metrics aus dem System holen. Also wie oft wird was geschrieben, wie oft wird irgendwas gelesen. Das muss irgendeiner schon mal in einem Dashboard haben und am besten vielleicht, dass es dir eine E-Mail oder eine Message schreibt, falls es nicht so ist und was kaputt gegangen ist. Ja? Also ich denke, auch da wird sich viel AI entwickeln, dass du mehr so einen AI-Ops-Typen hast, der dann sagt so, ey, übrigens, das ist kaputt, weil das ist ausgefallen und danach ist die Kaskade nach da hinten gegangen und also andere kaputt gegangen. Aber dass du wenigstens weißt, warum es aus ist. Das ist das Minimum. Also du kannst nicht ernsthaft Geld vom Kunden nehmen, ohne das zu haben.
Kann ich das auch vibe-coden?
Das kannst du auch vibe-coden. Auch das ist das Lustige, ja. Das ist das Lustige. Vieles davon kann man vibe-coden.
Also man muss nur wissen, dass man es braucht.
Man muss eben wissen, was man braucht. Das ist das Hauptproblem, dass dir das LLM nicht sagen würde zwischendrin so, ey, übrigens, das kannst du unmöglich so deployen, weil, das guckt doch gerade gar keiner an, was du da machst. Der baut ja einfach. Du hast gesagt, wir bauen das so, dann bauen wir das so. Aber der würde niemals sagen so, ey, übrigens, falls du wissen willst, ob das wirklich an ist, müsstest du folgende Sachen erst einmal checken. Geht aber ganz viele Sachen, so einfache Sachen wie irgendwie ein Sebix oder sowas, das kannst du alles auch vibe-coden, die ganzen Configs anmachen und schon mal einen viel größeren Schritt weiter sein. Aber fragt halt eben keiner nach, ne?
Auf den ersten Blick klingt Observability, was Paul gerade angesprochen hat, nach einem Riesenthema, was überhaupt gar nicht so leicht zu greifen ist. Und so ging es mir anfangs auch. Ist aber relativ leicht erklärt. Und zwar bedeutet es das Monitoring und die Observierung dessen, ob deine Software läuft, ob deine technische Lösung funktioniert. Und dir dann zu sagen, was eben nicht funktioniert. Das erste Mal drauf gekommen bin ich, als Mirko Novakovic, der jetzt mehrmals hier im Podcast war und demnächst auch mit großen News hier im Podcast ist, Dash Zero gegründet hat, die heute auch diese Episode sponsern. Dash Zero ist die erste Observability-Plattform, die komplett auf Open Telemetry und offenen Standards aufgebaut ist. Und was das bedeutet, ist folgendes. Das heißt, keine proprietären Agents, kein Vendor-Login, volle Kostentransparenz und alles so, dass du den vollen Überblick und den vollen Besitz deiner Daten hast. Gegründet wurde Dash Zero von Mirko Novakovic, der vorher Instana aufgebaut und für 500 Millionen Euro an IBM verkauft hat. Wer Paul gerade zugehört hat, weiß, du musst wissen, ob dein Produkt läuft, bevor der Kunde anruft. Was ist das für eine Customer Experience, wenn der Kunde anruft und sagt, ey, das läuft nicht und du sagst, oh, wir gucken mal. Und genau da setzt Dash Zero an. Logs, Traces und Metriken in einer Plattform. Agent Zero als KI-Copilot für deine Observability, der dir nicht nur zeigt, was kaputt ist, sondern auch dabei hilft, das Problem zu lösen. Innerhalb der ersten 2 Jahre hat Dash Zero mehr als 600 Unternehmen als Kunden gewonnen, unter anderem Zalando, aber auch sehr kleine Firmen, also wirklich von klein bis ganz groß sind die Kunden zu Dash Zero gekommen. Und zusätzlich dazu ist Dash Zero auch wirklich gut finanziert. Mehr zu Dash Zero findest du unter dashzero.com. dash0.com oder im Podcast, der demnächst mit Mirko online geht. Du kannst mir auch jederzeit schreiben. Ich kann dir gerne Mirko oder jemand anderen aus dem Team vorstellen. Oder wenn ihr euch über die Website meldet, einfach sagen, dass ihr es bei Unicorn Bakery gehört habt. Und dann ist, glaube ich, relativ schnell klar, wer der richtige Ansprechpartner ist. Und dann der nächste Punkt. Wie verhindere ich, dass solche Sachen wie ich deploy ein Feature, gehe zum Mittagessen und der Kunde ruft mich an, dass ich das merke, bevor ich das Feature deploye?
Ja, das ist ganz lustig, weil jetzt siehst du jetzt gerade an so einem kleinen so einem Wollfaden, wo der ganze Pulli mit hinterherkommt. Das ist für mich eine der Krankheiten, die ich jetzt gerade am schlimmsten sehe bei einigen unserer Fellows. Also das geht, am Ende kommt es auf Vibe-Coding. So, Vibe-Coding ist ein Fluch und ein Segen. Die Produktivität von einigen Teams, die ich gesehen habe, die wissen, was sie machen, ist für mich unvorstellbar. Die bauen in der Woche, wo ich mir sicher bin, wenn ich mich da früher hingesetzt hätte, würde ich dafür Monate oder ein Jahr brauchen, das zu schreiben, was sie da gebaut haben. Andere Teams sehe ich, die sich das wie so ein Strick um den Hals wickeln und innerhalb von 2 Wochen eine Lösung haben, in der sie so festsitzen, die Kunden hassen, dass es die ganze Zeit nicht funktioniert. Jeder Deploy bricht alles und es ist einfach nur panisches Reagieren und zu versuchen, irgendwie das wieder gerade hinzukriegen. Aber ohne jede Chance, jemals wieder an Land zu kommen. Und das ist halt das Lustige, das sind die beiden Extreme, die ich sehe. Und dieses ultraproduktive Need und geiles Produkt sind vielleicht 10% der Leute. 90% der Leute gehen in diesen Sumpf komplett ungesehen und bauen auf eine Art und Weise, die halt zeigt, dass du sozusagen tatsächlich dem Psychopathen gesagt hast, komm, schau mal irgendwas. Und der mit der erstbesten Idee losgelaufen ist, an der er trainiert wurde. Und das ist für mich eines der ganz großen Themen. Das ist auch super kontrovers. Also da bin ich mir sicher, da kriegst du jetzt hier ganz viel Hate in deinem Podcast für. Ist für mich Sprachwahl zu sagen, wenn dein Backend in Node.js ist. Das heißt, du bist jetzt der Business Founder und du fragst mal ganz kurz hier dein Techie, sag mal, ist unser Backend in Node.js? Ist die Chance? Dummerweise, ich würde sagen, so 70-80%, dass die Ja sagen. Das Problem ist, dass ich jetzt sag, es gibt keine Welt, aber auch wirklich keine Welt, in der in den nächsten 3 oder 5 Jahren das nicht komplett umgeschrieben wird in irgendwas anderes, weil es einfach so ein riesen fucking Problem geworden ist, was gar nicht die Schuld der Sprache ist. Na, also JavaScript ist nicht inhärent gut oder schlecht, die kann man mögen oder nicht mögen. Man kann schöne Sachen und gute Sachen in jeder Sprache schreiben. Das Problem ist, dass du das Vibe-Coden, ne, also unseren kleinen Monkey-Paw-LLM-Psychopathen da drüben gefragt hast, der halt dummerweise an Sachen trainiert wurde. Also weil die können ja nur das schreiben, wonach sie trainiert wurden. Nach den Patterns und den Design-Patterns und Mustern, die sie halt gelernt haben im Internet. Also den ganzen Code, den ich da reinstecken konnte als Beispiel. Das Problem ist, dass genau diese Sprache die schlechtesten Beispiele hat, an denen man trainiert werden könnte. Und eben auch sehr viele systematische Sachen hat, die es extrem ungünstig machen. Also sehr viele unstabile APIs, die sich den ganzen Tag ändern. Also LLMs werden immer so in Phasen trainiert. Okay. Also dann die Daten von einem LLM sind typischerweise irgendwie bis zu 1 Jahr alt. Wenn jetzt aber letzte Woche irgendeiner 5 neue Versionen von den ganzen Paketen, die in einem Node.js-Backend laufen, deployed hat, weiß denn LLM nicht, dass es eine neue API gibt. Klar kannst du das nachträglich, ja, das kann man alles nachträglich einfügen, aber trotzdem ist das schon mal eins der Grundprobleme, dass sich ständig alles ändert und das System kaum hinterherkommt. Das heißt, eigentlich möchtest du eine Sprache, in der sich nicht viel ändert. Dann ist das nächste Problem die dynamische Struktur der Sprache. Das heißt, die Sprache ist dafür ausgelegt, möglichst schnell erstmal was Kleines zu schreiben, das dann angeht. Das heißt, der checkt nicht, ob Sachen Sinn machen oder nicht. Um das mal, ich will jetzt nicht zu tief reingehen, es ist eigentlich statically typed, das ist das korrekte, die korrekte Beschreibung für eine Sprache, die wir lieber benutzen wollen würden, weil, also ich vibe-code selber und schreibe zum Beispiel alles mit Golang. So. Und ich sehe immer, wenn das LLM einen Fehler macht, schmeißt Golang direkt einen Fehler und sagt, das kannst du so nicht schreiben, das funktioniert nicht. Und dann geht er zurück und sagt, ah ja, oh, das ist ja kompletter Quatsch. Schreibe ich nochmal richtig. JavaScript geht einfach an. Egal, ob das kompletter Quatsch ist, den du gerade geschrieben hast. Also da geht selbst der größte Unsinn geht sofort an. Und crasht dann erst in Production irgendwann. Das heißt, erst wenn du auch da lang gehst, sozusagen in deinem Code, kannst dann auch unter bestimmten Bedingungen crashen. Teilweise in sehr lustigen, sehr creative Ways, wo es einmal funktioniert und einmal nicht funktioniert. Und das stackt sich on top, on top, on top, on top, bis du so ein House of Cards hast, das halt so unfassbar instabil ist, dass jedes Mal, wenn du dem Ding sagst, hey, mach mal da einen Button hin oder ändere mal diese eine kleine Funktion, die das halbe Backend neu schreibt, 12.000 Changes, und du sagst, tja, ich habe drauf rumgeklickt, sah okay aus, ich habe auf Deploy geklickt und plötzlich hat der Kunde angerufen, ich weiß gar nicht, was da los ist. Was halt eben das ganze große andere Thema, also wenn ich mal so ein bisschen ein größeres Fass aufmachen muss, du hast jetzt dein Techie, fragst du mal, was ist in das Backend geschrieben drin? Sagt der Node.js. Jetzt sagst du, jetzt hat der Paul gesagt, das ist nicht so geil. Warum haben wir denn Node.js genommen? Das wäre meine erste Frage. Warum hast du Node.js genommen? Und das ist lustig, weil die Antwort ist oft, naja, ist die Sprache, die wir hier alle gut sprechen können. Aber du schreibst ja gar nicht selber. Du liest maximal, was das Ding schreibt, aber schreiben selber tust du es ja nicht, sondern es schreibt irgendein LLM für dich. Also das Argument ist ein bisschen merkwürdig. Dann haben wir schon festgestellt, es ist eine Sprache, in der LLMs exceptionally bad trained sind. Das heißt, die Training-Data, die da drin sind scheiße. Also fast das Schlimmste muss ich richtig Flamewall starten. Python ist eine wunderschöne Sprache. Das Problem ist, das Python, in dem LLMs trainiert wurden, ist Python, das du so in Research Papers findest. Also ganz viel so Open Source Python ist oft von so einem Researcher für so ein Case-Ding, das muss nur einmal durchlaufen und einen Graphen erzeugen. Die Leute sind keine Programmierer. Die haben keine Ahnung, was sie machen. Und der Code sieht richtig scheiße aus. Und das ist irgendwie 80% von dem, wo Modelle gelernt haben, so schreibst du Python. Also schreiben die so auch Python dann. Und das heißt, du hast eine Sprache ausgesucht, in die Modelle Kacke schreiben. Und dann kommt das andere, die Sprache hat sehr viele Laufzeitnachteile. Das heißt, die Runtime, in der das Ganze, wenn das dann anders läuft, hat ganz viele technische Nachteile. Also insofern, dass sie ziemlich unstabil läuft. Also so wie Garbage Collection, also das Aufräumen von unbenutzten Memory hinten dran funktioniert, ist super instabil. Unter Load funktioniert das dann nicht mehr und crasht einfach. Weiß aber keiner, der es deployed, weil so weit waren wir noch nicht. Jetzt haben wir auf einmal 1.000 Kunden und jetzt fällt das Ding ständig über. Und wir wissen nicht, warum. Wir haben jetzt einen Auto-Restart eingebaut oder wir spawnen einfach 10 Versionen davon und hoffen, dass immer nur eine crasht. So, das sind oft tatsächlich real-life gesehene Defense-Mechanismen, wo du denkst, das ist keine schöne Variante. Das möchtest du nicht, dass deine Software deswegen läuft, weil sie alle 5 Minuten neu gestartet wird und dann hoffentlich nicht crashen in den 5 Minuten. Und das führt halt zu so einem Package, wo du einfach sagst, okay, das ist schon die schlechtmöglichste Ausgangslage. Also das ist undeterministic, crazy shit about to happen. Und dann kommen wir zu einem ganz großen Ding und sagst, okay, also Node schreiben wir, weil du das gerne schreibst, obwohl du es gar nicht selber schreibst. Weißt auch nicht, was die Runtime eigentlich massive Nachteile für dich hat. Und okay, zwingen wir denn das LLM wenigstens in bestimmte Coding-Standards oder Patterns? Nö. Okay, also es gibt ja Anti-Patterns, also Sachen, die du auf gar keinen Fall in deinem Code haben möchtest. Ne, irgendwelche Sachen, die sich mega oft in kleinsten Variationen repeaten, weil das halt sehr brittle Code wird. Dann sehe ich ganz viele Teams, die kein Linting haben, also denen, wo sozusagen kein, ich sag mal, zweites LLM drüber schaut und sagt so, Moment, das hast du schon 3-mal geschrieben, jetzt schreibst du es gerade das 4. Mal in einer leicht anderen Variante. Das ist ein schlechtes Pattern, mach das nicht. Oder ich möchte nicht, dass du das und das machst, weil ich weiß, das führt dazu, dass es sehr instabil ist. Das sind so Sachen, baut auch keiner ein. Und dann, last but not least, dann sagst du, okay, habe ich verstanden, aber wir testen natürlich alles richtig. Wir haben wunderschöne End-to-End-Tests für alles, oder? Und die Antwort, die du dann 90% der Fälle kriegst, das kommt noch. Wo ich so sage, okay, das ist für mich so das Kernproblem. Also wenn ich dir eine Sache sage, so meine einzige, wenn du schon sagst, okay, fuck it, ist Node.js, meinetwegen. Don't give a fuck. Aber sag mir bitte, dass wir eine robuste End-to-End-Suite haben, die nicht irgendwelche Unit-Tests sind, also nicht, wo das LLM seine eigenen Hausaufgaben benoten darf. So sagt er, ja, habe ich richtig geschrieben. Natürlich sagt er das. So, das, was ist denn das für eine Frage? Sondern wo du von außen schaust, also du nimmst dein Backend, machst das an und piekst von außen rein und sagst, schickst eine Anfrage rein, guckst, was macht der in der Datenbank und was schickt der mir zurück? Und stimmt das? Weil dann ist mir egal, wie das funktioniert. Weißt du, dann muss ich nicht, die Internal Workings muss ich nicht verstehen. Und Das ist eine super effektive Art und Weise, Code oder sehr gut funktionierenden Code in sehr hoher Geschwindigkeit mit einem LLM erzeugen zu können. Und das Problem ist, das sagt aber keiner. Das ist nicht besonders populär, das zu erwähnen. Aber wenn du dir anguckst, zum Beispiel Anthropic hat jetzt gerade gesagt, sie haben einen C-Compiler geschrieben, also etwas, das diese Programmiersprache C übersetzt in Maschinencode, indem sie einfach gesagt haben, schreib mal einen C-Compiler und weggelaufen sind und $20,000-Tokens später kam ein C-Compiler raus. Das ist die Story, die sie erzählen. Das ist kompletter Bullshit. Was sie eigentlich gemacht haben, ist, sie haben die Test-Suite von einem bestehenden C-Compiler, also dem GCC, genommen, die irgendwie über Jahrzehnte Blood, Sweat and Tears geschrieben wurde und haben dem Ding die Test-Suite vor die Nase gedrückt und gesagt, schreib mal was, was durch diese Test-Suite durchkommt. Das hat es dann auch nicht geschafft. Dann haben sie ihm Teile vom GCC gezeigt und gesagt, hier, da darfst du abgucken, wenn du willst. Ne? Und das hat es dann auch nicht funktioniert. Dann haben sie einzelne Teile vom GCC genommen und haben nur einen Teil neu geschrieben, bis der durchgekommen ist. Dann haben sie stückchenweise getauscht, bis sie dann irgendwann mal was hatten, was technisch gesehen durch die Testsuite kommt. Aber das zeigt dir selbst die Leute, die den Kram bauen. Das erste Schritt eins, womit die angefangen haben, war eine Comprehensive Test Suite zu haben, weil sie genau wissen, dass wenn sie das Ding einfach von alleine loslaufen lassen, dass es sonst was für Scheiße schreiben wird. Wenn ich mir aber angucke, wie viele von unseren Fellows oder auch wie viele von den Leuten, die sich bei uns bewerben, irgendwie schon mal was gebaut haben, wenn du fragst, erzähl mir mal so, was deine Testing-Strategy ist. Testen? Testen brauche ich nicht. So, habe ich nicht. Oder ich habe Unit-Tests. Unit-Tests ist, wo der Code sich selbst scoren darf und sagen darf, ob er gut oder schlecht war. Ja, aber ne, das ist so, natürlich sagt das Ding, ja, mein Test passt auch so. Das heißt, du als Business-Founder musst sagen, hey, sag mal, ich will, dass wir, wenn wir irgendwas shippen, erst einmal das End-to-End-Testen haben, und dann das Ding schreiben. Du kannst nicht andersrum heutzutage schreiben. Und das sind aber dann kommt der Developer und sagt so, aber es ist ja so langsam, weil ich muss ja erstmal alle Tests schreiben. Die Tests schreibt auch das LLM. Ja, das ist keine Ausrede. Du musst halt eine Stunde länger überlegen, was es ist, was du eigentlich willst, wie es funktioniert, damit du erstmal beschreiben kannst, was das eigentlich machen soll, damit du die Tests bauen kannst. Aber das ist eben einfach so eine der Sachen, wo ich, wenn ich so eins neuen Teams mitgeben könnte. Das Erste, was du schreibst, sind deine scheiß Tests. Weil dann weißt du, dass der Kram, den du da baust und deployst, halt auch noch geht, wenn du wieder was geändert hast. Und das ist dann halt der zweite große Punkt, nachdem du gesehen hast, dass dein ganzes Plumbing funktioniert. Ich gehe davon aus, dass in deinem Produkt auch irgendein AI-Ding liegt, so wie das ich mit meinem kleinen Fitnesscoach. Das Nächste, was du schreibst, sind Prompt-Tests. Das heißt, du testest, was passiert eigentlich, wenn ich das Ding was frage und was antwortet das. Und dann weiß ich für jeden Fall, also ich habe zum Beispiel über 300 Cases da drin, ne, die checken, okay, wenn der User das sagt, erwarte ich, dass das Modell das versteht und diese Operation macht. Das kannst du nicht von Hand testen. In jeder halbwegs komplizierten Software, wie gesagt, selbst in einem kleinen pissigen Fitnesscoach kommen irgendwie mehrere hundert Cases vor. Das heißt, in deiner normalen Business-Level-Software sind tausende an Cases und Permutationen möglich, wenn du die nicht automatisch testest, um zu gucken, was sagt das Ding eigentlich, wenn ich das frage. Und die Antwort auch wieder mit einem kleinen LLM auszuwerten. Also nicht einfach nur zu gucken, ne, ist das statisch das Richtige, weil die Antworten immer was unterschiedlich ist. Du kannst jetzt mal das gleiche fragen, kriegst unterschiedliche Antworten. Das heißt, du musst auch wieder die Antwort in ein anderes LLM mit einer Bewertung sagen, hey, pass auf, die Antwort muss das, das und das enthalten und die muss das und das nicht enthalten. So, das ist gut, das ist schlecht, ist die gut oder schlecht, score me die. Und das musst du jedes Mal, wenn du einen Fehler findest, musst du einen neuen Test schreiben, reinschmeißen, oh, okay, ich kann den Fehler reproduzieren. Dann kannst du dem LLM sagen, pass this Test. Dann geht's hin, iteriert, bis es den Test passt, dann sagst du, okay, jetzt lass alle anderen Tests laufen, dann checkst du erst, ob alle anderen Tests auch laufen und dann deployst du. So baust du Software, die halt nicht ständig hinten überfällt. Aber dieses Pattern ist, ich sag mal, tatsächlich recht unbeliebt, weil es sich langsamer anfühlt, weil ich muss ja mehr machen, ist aber eins der riesen Dinge. Also wie gesagt, wenn ich eine Sache den ganzen Founders mitgeben könnte, sagen wir, fang an mit fucking Tests jetzt. Die kannst du eh alle von dem LLM coden lassen, aber dann hat es wenigstens was, wo es gegenlaufen kann. Ansonsten sitzt du den ganzen Tag, klickst rum, so funktioniert das neue Ding, was ich wollte, vergisst aber die 300 anderen Sachen, die eigentlich schon funktioniert haben. Die testest du natürlich nicht alle durch. Deployst zum Kunden und der Kunde sagt, ey, irgendwie Hälfte, meine ganzen Daten sind weg, was ist los hier? So. Also das ist so, ich weiß, das war jetzt ein ziemlich langer Rant, aber das ist für mich so dieses Core-Pattern, was ich jetzt halt auch sehe, wo Vibe-Coding echt ein Flug sein kann, wenn du das nicht machst.
Würdest du so weit gehen und zu sagen, du würdest, wenn du ein neues Produkt aufsetzt, das LLM immer dazu zwingen, in Golang zu schreiben?
Ist natürlich eine extreme Aussage. Und ja, generelle Statements sind ja generell falsch. Ich würde sagen, ja, bis auf ein paar Fälle, wo ich irgendwelche High-Performance-Sachen mache. Da würde ich Rust nehmen. So. Warum Rust und Golang? Die beiden Sprachen haben eigentlich sehr gute Code-Beispiele, an denen die LLMs trainiert wurden. Und sie haben halt nicht so viele verschiedene Sachen, die als Dogmatic bezeichnet werden könnten. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich will das in C schreiben, gibt es 1000 Varianten, C zu schreiben. Ich müsste erst einmal dem LLM erklären können, welche Variante ich gut und welche Variante ich schlecht finde. Weil wenn ich das nicht definiere, schreibt es halt irgendwas vor sich hin. Selbst wenn ich jetzt sage, oh, ich schreibe es in Node.js mit diesem Framework, heißt das für das LLM noch lange nicht, dass es nicht irgendwie 30 neue Wege ausdenken kann, die gleiche Sache zu implementieren ohne dieses Framework oder in einer ganz anderen Art und Weise, weil du ja nicht den Code liest, weißt du gar nicht, was er dazwischen drin gemacht hat. Go gibt es nur eine Variante, die als Dogmatic gilt. So, und alle Beispiele, die das Ding dran trainiert wurde, sind alle nach dem gleichen Pattern. Also ist halt die Variation an, was es falsch machen kann, schon mal ziemlich klein. Außerdem hat die Sprache einen automatischen Linter. Das heißt, wenn du sagst, hey, go, mach mal an, ist das Erste, was der checkt, dass der Code erstmal grundlegend richtig ist und funktioniert. Und schmeißt dann schon mal Fehler, falls das nicht so ist. Und wenn ich mir angucke, bei selbst so kleinen Sachen, die ich schreibe, dass der ungefähr die Hälfte der Zeit eigentlich kleine Fehler macht, die dann sofort zurückgegeben werden als, ey, da übrigens, das geht nicht, das ist falsch, das ist falsch. Und der das fixt und ich mir vorstelle, ich würde in der Sprache ihn schreiben lassen, in der nicht, das nicht der Fall ist, wie viele kleine Scheißfehler der überall einbauen würde, die ständig kaputt gehen würden. Rust kann das auch. Rust ist aber ein bisschen komplizierter. Ist ein bisschen, also es ist so ein bisschen wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Es ist noch ein Ticken schneller als Go. Go ist irgendwo zwischen 10 und 100 mal schneller als Node.js. Das heißt, es ist mehr als schnell genug für fast alles. Vor allem, wenn du irgendwelche LLM-Orchestrations eigentlich hauptsächlich als Produkt hast. Aber ja, ich würde mich tatsächlich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, hey, wenn du ein neues Produkt baust und du hast nicht irgendwelche ultra crazy High-Performance-Sachen, oder irgendwelche Sachen, die nur in Python gehen, weil es die ganzen Libraries dafür gibt, für dich immer Golang nehmen. Einfach zu sagen, okay, da kannst du ruhig schlafen. Ich habe jetzt gerade aus Spaß das alte Just Backend, Version 001 von vor, wie lange ist das jetzt her? 14 Jahren. 14 Jahre altes Stück Code. Ging an, keine Warnung und lief. Wenn du das versuchst mit irgendeinem 2 Jahre alten Stück Node.js, einfach nur explodieren auf der Stelle und braucht einen kompletten Rewrite, um wieder anzugehen. Geschweige denn 14 Jahre alt, das würde niemals angehen. Aber das, nach 14 Jahren, geht an und macht noch genau das, was es machen sollte. Ohne irgendwelche Probleme. Und das ist einfach eine Sache, die betrachten viele neue Coder gar nicht als so großes Problem. So, die denken ja gar nicht danach, dass sie vielleicht der sind, der in 10 Jahren noch an dem gleichen Stück Software hockt, das dann immer noch funktionieren soll. Ne? Die haben nur den neuesten, coolsten Scheiß von Hacker News genommen, weil es ist geil. Und die denken aber gar nicht drüber nach, ist das, funktioniert es in 3 Jahren noch? Ne? Also Bun ist jetzt eine neue Library, Node.js total cool, aber ich habe keine Ahnung, ob die in 2 oder 3 Jahren noch genauso funktioniert oder ob die auch so einen riesen Shift machen und ich wieder alles umschreiben muss. So, dass ich später meine Entwicklungsspeed so eine logarithmische Funktion annimmt. Am Anfang bin ich super schnell und dann ab da eigentlich nur noch sideways, das irgendwie zu maintainen und zu versuchen, das irgendwie besser zu machen. Während, wenn ich jetzt ein Golang oder ein Rust nehme, ich so eine saubere lineare Speed erreiche. Das heißt, vielleicht die ersten 2, 3 Tage bin ich langsamer, aber danach hole ich eigentlich nur auf, weil ich sage, okay, und ne, überhole dann, weil ich kann konstant neue Sachen checken, ohne dass jedes Mal hinten alles überfällt oder dass ich alles rewriten muss, weil die eine Library beschlossen hat, wir machen jetzt was ganz anderes. Ne? Also für alle, die schon mal mit AngularJS gearbeitet haben, die wissen, wovon ich rede. Großes Tennis. Solche Sachen gibt es in den Sprachen einfach nicht. So funktionieren die nicht und das ist das, was du ja eigentlich willst. Du willst eine langweilige Sprache haben, um ein stabiles Produkt zu schreiben. Weil du baust ja dein Produkt, ne, wenn wir mal zurückkommen zum Anfang, du baust ein Produkt für den Kunden und nicht, damit dein Developer sagen kann, geil, hab ich da eine schöne Zeile Code drin stehen, sondern du willst ja, dass der drauf guckt und sagst, ja, pretty straightforward, was das macht, da ist jetzt nichts besonders Spannendes drin. Das ist, was du willst nichts Spannendes haben, du willst keinen Code haben, wo einer sagt, oh, das ist aber toll, weil das ist meistens eine ganz schlechte Idee, weil das ist nämlich genau dieses, wo keiner mehr das nachher anfassen kann.
Das ist das, was ich meinte, ne? Also es ist einfach, Momentum zu bekommen, aber dann Substanz zu bekommen und zu sagen, das hält und das kann ich weiterentwickeln, ist genau das, was heutzutage schwer ist, weil man sich nicht mehr damit beschäftigt. Genau das, was eingangs als ein Statement war. Punkt 2, den ich noch fragen wollte, wenn ich eine Test-Suite quasi im kleinsten Stil implementieren will, was sage ich meinem LLM, wenn ich loslege, wie sieht so ein Prompt aus, der zumindest mich in die richtige Richtung bringt, dass ich einfach sage, ah krass, cool, jetzt fangen wir an, Tests zu implementieren.
Ja. Ich würde mal sagen, pass auf, Das kommt ein bisschen auf deine, auf die Anzahl an Fragmenten, also wie viele verschiedene Teile von deiner Software existieren. Aber das most basic one ist sagen, ich möchte erstmal einen End-to-End-Blackbox-Test haben. Das heißt, ich möchte das Gesamtkunstwerk, das mein Backend repräsentiert, testen. End-to-End, also tatsächlich von Daten gehen rein, Daten laufen durch, Daten landen irgendwo in der Datenbank oder irgendwie werden irgendwas in der Datenbank wird mutiert oder ändert sich und Antwort kommt aus dem Backend wieder raus. Und Blackbox heißt, ich will nicht wissen müssen, wie das funktioniert, um es zu bewerten. Weil das wiederum halt ein Problem ist, weil dann sind wir wieder back by grading your own homework. Weißt du? Weil da kannst du ja jeden echten Fehler dadurch wegmachen, zu sagen, oh ja, das ist richtig, obwohl es falsch ist. So, da sagt das Programm sich selber, das muss so. Sondern von außen ein zweites Stück Software zu schreiben, ne, also eine Testsuite, die nichts mit der Software zu tun hat, sondern die nur von außen sozusagen gegenschmeißt und auf die Antwort schaut und sagt, das ist richtig oder das ist falsch. Das ist, glaube ich, der erste Step zu sagen, ich will eine End-to-End-Blackbox-Testing-Solution für mein Backend haben. Ne? I don't assume any logic on the backend side. Just build it fully externally. We only check. Und dann musst du natürlich sagen, okay, was habe ich für eine Datenbank oder ne, was sind meine API, rein-raus-Sachen, die ich erwarte. Das muss da erstmal funktionieren.
Und das heißt, dann alles, was wichtig ist, so, da muss ich mir selber einmal Gedanken machen und sagen, tada, oder identifiziere alles, was wichtig wird. Und
die LLMs sind tatsächlich gut, wenn du denen sagst, pass auf, überleg mal, was so Testcases wären, die wir eigentlich testen müssen, dass sie sich erstmal schon ein paar Testcases ausdenken. Und der Rest entsteht organisch. Jedes Mal, wenn du einen Bug findest, sagst du übrigens, ah, okay. Oder ne, du siehst, es funktioniert nicht, fixst es und dann sagst du gleich, übrigens, schreib mal einen Test dafür, dass wir ab sofort erwarten, was auch immer diesen Fehler verursacht hat, dass wir testen, dass dieser Fehler nicht nochmal wiederkommen kann. Ja. Weil eines der häufigsten Sachen im Programmieren ist, dass der gleiche Fehler einfach nochmal zurückkommt.
Fair. Und dann habe ich jetzt quasi grundsätzlich eine Produktentscheidung, was ich grob machen will. Ich habe meine Sprache ausgewählt, ich habe angefangen zu testen. Und das natürlich über ein zweites LLM, was drüber guckt und sagt so, hey, du machst du richtig oder das machst du falsch. Und dann gehe ich jetzt mal davon aus, dass ich ja meinen Techie oder CTO, Co-Founder etc. so langsam in die richtige Richtung gestupst habe.
Ja, also ich glaube, wenn du das hättest, wärst du schon weiter als 90% der Leute, die gerade halt irgendwas einfach so zusammenballern, ohne halt überhaupt erstmal drüber nachzudenken, was es soll. Es zwingt auch den Techie viel über Sachen nachzudenken, über die man am Anfang erstmal nicht nachdenkt. Das ist anstrengender und es fühlt sich langsamer an. Das ist eben das Hauptproblem, dass wir alle süchtig sind nach diesem Speed, nach diesem Single Prompt, bam, und jetzt funktioniert's. Aber so kannst du ja kein Produkt für Jahre für deinen Kunden bauen. Funktioniert einfach so nicht. Gleichzeitig wollen wir alle dieses, oh, Single Prompt, bam, da, sondern es ist natürlich nervig zu sagen, hey, This is what I want to build. Lass uns mal eine Testing Suite bauen, was das eigentlich können soll. Dafür muss ich natürlich erstmal definieren, was das können soll. Und zwar, ich muss mir laut Gedanken machen, was das eigentlich alles können soll. Ne? Dafür muss ich erstmal mich hinsetzen. Kann ich mit meinem LLM zusammen einen Plan machen? Das ist ja kein Problem. Dafür sind die ja clever. Ich muss aber eben wissen, was ich frage, weil diese Psychopathen antworten immer. Sozusagen immer positiv auf alles, was du fragst. Selbst wenn du so saudumme Sachen fragst. Ne, also eine der Sachen, die man natürlich auch jedem Team empfehlen kann, ist eben zu sagen, hey, meine ganzen Coding-LLMs, schreib mal irgendwo in die Instructions rein, dass wenn es versteht, dass das, was ich frage, eine dumme Idee ist. Ne, wenn das Bad Pattern oder Bad Design Decision oder unnötig kompliziert ist, dass es mich davon abhält und sagt so, hey, Mate, mach das mal nicht. Schreibt auch keiner rein. Ne? So, aber dass das Ding auch ein bisschen widersprechen will. Also Claude ist zum Beispiel ganz gut. Wenn man ihm dann sagt, hey, wenn ich dich nach einem Anti-Pattern frage oder wenn ich dich nach was frage, was logisch gar keinen Sinn macht oder was du niemals so implementieren würdest oder was nicht die Best Practice ist, so ein Problem zu lösen, ne? Oder was unnütz kompliziert ist, also was so adding complexity for no good reason, das dann sagt so, du hast mir gesagt, ich soll dir dann sagen, das jetzt wäre dann der Fall zu sagen, hör mal auf, damit lege ich mal den Stift weg und lass uns mal nochmal zurückgehen. Das heißt, ich glaube vielmehr so dieses alte Abraham Lincoln Sprichwort, so, ne, wenn du mir 5 Stunden gibst, einen Baum zu fällen, schärfe ich erstmal 4 Stunden die Axt. Ich glaube, das wäre bei vielen Foundern schon mal ein gutes Ding, sich erstmal hinzusetzen und erstmal einen Plan zu diskutieren und dann anzufangen zu bauen, erstmal ein paar Tests zu bauen und dann Backend zu bauen, auch wenn es natürlich weniger dramatisch ist, weil du natürlich stundenlang erstmal gar nichts siehst, sondern erstmal nur erklärst, was es eigentlich können soll.
Meine Tendenz wäre zu sagen, hey, ich setze mich mit dir zusammen, wir machen was zusammen, wir, egal ob mit einem Transcription-Tool oder Meeting, und wir diskutieren, fassen am Ende zusammen, was unsere Learnings sind und was wir nicht wollen, und ich schmeiß das bei einem Tool mit rein und sage, hey, und jetzt mach daraus mal den Plan. Würdest du all die Noise drin lassen, wo wir noch diskutieren? um den Plan zu definieren, dass das halt alle Gedankengänge mitkriegt? Oder würdest du sagen, nur das
Entwicklungs? Die modernen Modelle können das ja. Also die können das ja unterscheiden. Ne? Also ich würde schon einfach das Transcript reinschmeißen und erstmal gucken. Und dann, du musst natürlich, was auch, glaube ich, das Problem ist, dass heutzutage so diese Ermüdung, du willst natürlich nicht die 3000 Zeilen Code, die das Ding gerade geschrieben hat, lesen. So. Willst du ja nicht. Dafür hat es dir ja geschrieben. Du willst ja jetzt nicht eigentlich Zeile für Zeile lesen, was es geschrieben hat. Was ja auch okay ist, wenn du weißt, dass die Tests durchlaufen, dann weißt du ja, dass der Code irgendwie durch diese Tests passt. So. Und musst davon ausgehen, dass deine Test-Coverage, also dass du davon, also die Sachen testest, die es wirklich auch machen soll. Was wir aber viel zu wenig machen, ist den Plan lesen. Also wenn das Ding sagt, hey, ich habe mir einen Plan gemacht und ich würde das so implementieren, weil da machen die teilweise auch sehr lustige Entscheidungen, wie du so denkst, so, nee, das ist nicht richtig. So, ne? Oder so Annahmen, die du nicht genau formuliert hast, die das Ding trifft, die halt all over the place sind. Und ich glaube, das ist halt eben auch eine der Sachen zu sagen, mach mir mal einen Plan und den Plan erstmal wirklich zu lesen. Ne? Weil das ist auch heutzutage natürlich, sich hinzusetzen und dann irgendwie, weil klar, die Dinger schreiben ja auch immer so eine langen Dinge, aber dass man erstmal den Plan, also wenn du jetzt sagst, wir schmeißen unser Transcript in LLM und sagen, nee, mach mal einen Plan, dann muss ich den Plan natürlich auch lesen. Ne? Da kann ich jetzt nicht sagen, looks about right, passt so, weil da sind dann irgendwie 10 kleine Sachen drin, die Quatsch sind. Da muss ich erstmal die Sachen ausmerzen und dann stückchenweise mich in die richtige Richtung orientieren. Und ich glaube, diese Geduld zu haben, während man so schnell bauen will, ist, glaube ich, eine der Sachen, die die exceptionally good Teams von denen unterscheidet, die halt relativ schnell in so eine Wand laufen und dann vollkommen hilflos sind. Weil dann habe ich ja schon 50.000 Zeilen Code, ich habe schon irgendwas beim Kunden und jetzt versuche ich, diesen ganzen Scheiß irgendwie zu fixen, panischerweise, und bin 6 Monate später immer noch an der gleichen Stelle, wo ich vorher war. Obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, mich viel schneller zu bewegen. Wenn die Leute, die da ganz systematisch einen Stein nach dem anderen draufsetzen, dich lange überholt haben, ne?
Die simple, aber sehr falsche Antwort wäre, naja, ich gebe dem Ding nochmal meinen ganzen Code, sag, behalte die Kernfunktion bei, polische den mal, räum den mal auf, schreib das neu und dann teste ich neu und gucke, ob das wieder sinnvoll deployen kann, ohne denselben Scheiß nochmal zu machen.
Dafür müsst ihr aber erstmal das testen können, also das ist das Problem, dass viele gar nicht, also dass sie so weit weg davon sind, zu sagen, zu können deterministisch, ob ihr Code das macht, was er machen soll. Das ist ja, was Testen erlaubt, ist ja deterministisch zu sagen, das ist gut, das ist schlecht. Sondern die machen es an, klicken ein bisschen rum, sagen so,
boah, lass mich anders fragen. Wenn ich jetzt 6 Monate baue und meine Mode ist sowieso meine Traction und ich schaffe es in der Zeit, Kunden zu gewinnen und implementiere meine Tests, dass der erstmal durchläuft und sage dann nach 6 Monaten, hey, guck mal, das ist alles, was wir gebaut haben, das sind die Tests, die wir brauchen, überleg dir jetzt mal, wie du das neu schreiben würdest, weil wir jetzt so viel gelernt haben, was wir anfangs gar nicht berücksichtigen konnten, schreib das Ding neu und ich behalte ja meinen Mode durch die Traction und habe dann vielleicht einen besseren Code, als ich ihn anfangs hatte.
Ja klar, das ist eben eine dieser Magic-Fähigkeiten. Also zum Beispiel, ich habe jetzt mein kleines Hobbyprojekt, habe ich umgezogen von Rust zu Golang, also beziehungsweise von Node.js zu Rust zu Golang, einfach ohne größere Probleme, weil das Testen die ganze Zeit das Gleiche geblieben ist. Das heißt, mir ist ja eigentlich egal, mit was er das schreibt. Ich wollte es einfach ausprobieren und gesagt, hier, you have to pass these tests. Und dann hat er sich hingesetzt und hat artig vor sich hingeklöppelt, bis er dann irgendwie gesagt hat, okay, everything's green. Ne? Das ist dann die Superpower, die du entwickelst, dass das, was früher dieses lange Refactoring, wo dein Team monatelang rausgenommen ist und gesagt hat, jetzt sind wir erstmal 3 Monate Refactoring. Das dauert dann nur noch ein paar Tage. Also dann bist du irgendwie 2-3 Tage, in denen das Ding alles neu schreibt. Du hast aber eben einen Spec, wo drin steht, okay, das muss es alles können. Und das ist ja für das LLM vielleicht, dann in den Spec reinzugucken, in den alten Code reinzugucken, sagt, okay, das hat so funktioniert. Und jetzt will ich das neu implementieren, auf der bessere, in einer anderen Sprache, in einem besseren Framework, schneller, eleganter, was auch immer. Und du kannst es dann machen. Also das ist eben diese Superpower, die du gewinnst. Wenn das einfach nur so eins und Wust ist und du sagst dem, schreib das mal neu in, dann schreibt er dir schon was. Aber was da rauskommt, ist halt komplett. Wahrscheinlich vergisst er die Hälfte, ne? Weil der Kontext zu lang war und dann lässt er überall Platzhalterfunktionen drin und schreibt es nicht zu Ende. Aber deine Tests fragen ja nicht, ob die ganzen Sachen da sind, weil du hast ja keine. Und vom bisschen umherklicken sieht es erstmal okay aus, aber du kannst nicht von dir selber erwarten, dass du schaffst, durch, weiß ich, hunderte Unterfunktionen von irgendwas durchzutesten oder alle Szenarios in irgendeinem Human Language Interface auszuprobieren. Sondern du probierst so 2-3 Sachen, oh, sieht gut aus. Deployst und stellst fest, fehlt irgendwie die Hälfte. So. Also das sind eben genau die Sachen, die heutzutage, die ich auch immer wieder sehe, die Leute wirklich auch so machen. Ne?
Finde ich nur spannend, weil so, das heißt, ich muss erstmal keine Panik haben, wenn ich losgerannt bin, sondern ich muss nur anfangen, jetzt zu implementieren, dass ich erstmal verstehe, was will ich testen, um dann auch sagen zu können, okay, meine Tests funktionieren und irgendwann anders. Selbst wenn ich nicht sage, ich schreibe alles neu, wie häufig würde ich überlegen, ob ich meinen Code nochmal simplifizieren kann, nochmal überarbeiten kann, weil es eben jetzt so einfach ist, das zu machen.
Ja, genau. Das ist ja auch das, wo ich teilweise, also muss ich auch ehrlich sagen, manchmal, wenn ich mir das Modell ärgern will, sage ich ihm einfach, hier, guck mal deinen Code an und bewerte den mal und sag mir mal, was du da besser machen kannst. Und dann sagt er so, oh ja, ja, bin ich ein bisschen, das würde ich alles refactoren. Und dann kann ich jetzt sagen, okay, dann refactoren. Dann schreibt er irgendwie von 5000 Zeilen, schreibt er 1000 Zeilen neu. Das wäre normalerweise so ein sehr, sehr beklemmendes Gefühl in der Brust, wenn du das dann deployst, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Weil klar, vielleicht soll es funktionieren, aber gleichzeitig sage ich dann, okay, now run all tests. Und dann sagt er so, zack, zack, oh, der geht nicht mehr. Okay, dann siehst du ihn selber schon, ah, okay, er muss zurückgehen, ah, das ist das Problem, okay, habe ich gefixt, jetzt läuft alles durch. Und das machen zu können, ist einfach so, ich sag mal, cool, ne? Dass du weißt, wenn du sagst, deploy, funktioniert es halt auch. Ist aber, wie gesagt, das, was jetzt ganz viele gar nicht auf dem Schirm haben, sondern ich muss so schnell, ich muss jetzt irgendwie was zusammenklicken, ich kann nicht anhalten und jetzt hier irgendwelche Tests machen, ich weiß ja noch gar nicht, was das alles können soll. Ich mache erstmal und dann fixe ich das hinten dran. Nicht zu verstehen, dass das 100% eine schlechtere Idee oder eine schlechtere Lösung ist, als sich sozusagen oldschool hinzusetzen, was soll das eigentlich können, das Ding. Okay, selbst für eine Version, von der ich noch nicht weiß, was es alles können soll, aber ich muss ja irgendwas schon mal definieren können, was es können soll. Und das erstmal zu definieren und zu sagen, okay, jetzt gucken wir mal, ob es das kann. Und erst wenn es das kann, reproduzierbar, dann schicke ich es zu dem Kunden und nicht einfach, oh, klick, sieht gut aus, fuck it, let's go.
Ich glaube, man muss auch sagen, ne, nur weil das Alleinstellungsmerkmal heutzutage Kundenzugang und Umsätze etc., die beweisen, dass du das kannst, sind, heißt das ja nicht, dass Tech nicht wichtig ist, sondern das ist halt die Baseline. Wenn du die Tech nicht gut machst, wird es dir auf die Füße fallen und dann bringt dir auch deine Mode nicht mehr, weil das ist deine ganzen Kunden weg, weil die einfach unhappy werden. Und wir das haben, vergisst man so schnell.
Wir haben halt Unternehmen, also nicht jetzt not naming any names, die haben Millionen geraced, weil sie irgendwie so schnell Commercial Attraction hatten für das, was sie da bauen wollten, dass einfach jeder gesagt hat, hier, shut up and take my money. Alle haben sich angemeldet, alle haben gesagt, komm, mach ich. Und dann haben sie schon angefangen, oh, wir müssen stoppen, wir haben zu viele Kunden für das Produkt, wir sind erstmal ganz ruhig, so 6 Monate lang, kein Revenue Growth, sideways und von den irgendwie, weiß ich, 15, 20 ersten Testkunden ist die Hälfte abgesprungen, weil das Produkt so insufferably scheiße ist und nicht das kann, was sie versprochen haben, sie es aber auch nicht in den Griff kriegen, das zu können. Und gleichzeitig auch zum Beispiel ihre Kosten komplett aus der Reihe laufen, weil sie die auch nicht kontrollieren. Weil wenn du keine Metrics measures du auch nicht, wie viel du gerade für den LLM ausgibst oder was für Fragen du überhaupt stellst oder warum das eigentlich gerade irgendwie Millionen Tokens verbrennt für eine relativ simple Frage. Weil es liegt ja auch nicht in deiner Natur dann. Das machst du erstmal moving fast, better product, bla bla bla. Aber du setzt dich nicht hin, so wie ich jetzt sagen würde, das Erste, was ich messe. Was macht das Ding eigentlich? Gib mir mal eine Metrik, wie viel da rein und wie viel rausgeht. Und wenn rein irgendwie zum Beispiel 10-mal höher ist, als was ich jetzt annehmen würde, was korrekt wäre, dann sage ich, hey Mate, warum ist das irgendwie 10-mal so hoch? Was soll denn das finden? Was ist denn das? Und dann geht das Ding, oh ja, da habe ich einen riesen Fehler gemacht. Ups, tut. Klar, Schritt 2, test mal, dass der in Zukunft nicht mehr so und so viel da rein und raus schreibt und schick mir mal einen Alarm, falls er es doch macht. So, ne? Und genau das ist bei denen halt nicht der Fall, sondern immer bauen. Jetzt hast du irgendwie auf den Umsatz hast du 5-mal so hohen Tokenkosten. Das Produkt funktioniert trotzdem nicht. Die Kunden sind unhappy und sie können nichts weiter verkaufen. Und haben irgendwie 1 Million ausgegeben in 6 Monaten und sind keinen Schritt weiter, als sie irgendwie vor 6 Monaten waren.
Ein toller Punkt, Paul. Die Überleitung wollte ich nämlich eh machen. Wir haben mal eine Episode gemacht, die, glaube ich, so bei ein paar Leuten ziemlich Kopfschmerzen verursacht hat, weil sie dachten, ach du Scheiße, darüber habe ich ja noch nie nachgedacht. Cloud-Kosten. So, ich würde sagen, Tokens für LLM sind die neuen Cloud-Kosten.
Das sind die neuen Cloud-Kosten,
for sure. Wo du halt echt auch unterschätzt, shit, wie viel Geld wir dafür ausgeben und das nicht kontrollieren. Die These damals war, viele Firmen verstehen überhaupt nicht, wie viel Geld sie ausgeben, wie viel Cost of Goods Sold sind, also wie viel meine Marge aufgefressen wird, weil wenn meine Cloud-Kosten sind 80% meines Revenues, dann kriege ich das auch nicht mehr runter auf 20%, um sinnvolle Margen zu bekommen. Dasselbe funktioniert ja für LLMs, vice versa.
So. Ja, ist eigentlich nur eine Reinkarnation von dem gleichen Problem. Und die gleiche Ahnungslosigkeit als Ansatz hat sozusagen die gleichen Konsequenzen. Das heißt, das Erste, was ich gemacht habe, war bei mir erstmal einzubauen, zu zählen, was erzeugt eigentlich die Kosten. Und dann im ersten naiven Ansatz habe ich direkt festgestellt, oh, ist viel zu teuer, weil irgendwie eine Message kostet 1 Euro, wo ich so nehme, und das ist irgendwie nicht sustainable. Ich kann nicht irgendwie, ne, ich baue das aus Spaß als was auch ein Produkt sein könnte, einfach als Übung und sage mir, ja gut, es macht keinen Sinn. Ich kann nicht irgendwie, wenn ein User 10 Messages am Tag schreibt, komme ich auf 300 Euro Kosten im Monat. Das kannst du nicht als Subscription irgendwie reinholen. So, das funktioniert nicht. Da müssen Nullen weg. Und das war, bevor ich überhaupt zu einem Functional State gekommen bin, wo ich jetzt sagen würde, oh, das funktioniert super, sondern wo ich so schon, okay, es funktioniert, so die Basics gehen, aber die Kosten, das geht nicht. Und das Erste, was ich dann gemacht habe, war, mich damit zu befassen, was kostet das eigentlich? Also was kann ich machen, um die Kosten zu reduzieren? Das ist natürlich, klar, die einfachen Sachen sind irgendwelche Caching-Sachen, ne? Also man kann ja die meisten LLMs unterstützen, irgendeine Art von Caching, so. Das ist schon mal Schritt 1. Aber Schritt 2 ist eben zu überlegen, muss ich einfach so riesige Monster-Prompts oder Monster-Requests da reinschmeißen, wo ich irgendwie 1 Million Tokens reinschmeiße, von denen es realistisch, um die Frage zu beantworten, wahrscheinlich 1% braucht. Und dann einfach, ne, let God sort them out. Wo ich sage, ich rotze einfach alles einmal rein und frage dann so eine generelle Frage und lass den da über irgendwie 1 Million Thinking-Tokens noch zu dem Schluss kommen. Das fühlt sich halt so ein bisschen nach Emergence und Magic an. Verstehe ich. Das ist cool. Aber das ist eine saudämliche Idee. Weil was dadurch passiert ist halt, dass jedes Mal, wenn ein Kunde irgendwas fragt, also zum einen dauert es natürlich lange und zum anderen ist es sackenteuer, weil du musst dann auf einmal hier irgendwie einen Gemini Pro oder einen Opus benutzen oder einen GPT Thinking, um diese blöde Frage zu beantworten, weil anstatt irgendwie eine einfache, kurze Frage zu stellen oder mehrere kleine Fragen zu stellen, hast du natürlich irgendwie die Mutter aller Fragen da reingeschmissen mit allen Kontext von dem Kunden, alle Kundendaten auf einmal reingerotzt und gesagt, sag mir mal für den Kunden hier, was da rauskommt. Und das Ding setzt sich hin und macht das für dich so. Aber diese Faulheit zu sagen, ich habe keine Lust zu überlegen, wie man das runterbrechen könnte in irgendwie 2, 3 kleinere Fragen, simplere Fragen, wie ich das sozusagen in Agents zerlegen kann. Also ne, einzelne kleine LLMs, die ich mit einem spezifischen Prompt frage, sag mir mal bitte, was will der User überhaupt erreichen? Okay, so. Jetzt sag mir mal, welche Daten ich dafür brauchen würde, um das zu erreichen. Okay, dann gib mir mal ein Programm, das diese Daten analysiert und dir die Highlights gibt, damit ich dir nur die Highlights gebe und nicht die ganzen Daten, die in die Hand drücken muss, damit du die dann analysierst. Ja, also klar, hey, mein LLM kann Python coden und kann dann aus den Daten selber Sachen rausziehen. Du hast gerade 200.000 Tokens irgendwelche Daten da rein, also irgendwelche Zahlen und so da reingeblasen, damit das Ding bei sich selber Python-Code ausführt, um dir dann zu sagen, was da drin steht. Anstatt zu sagen, gib mir mal den Code, ich lasse den bei mir laufen, gib dir dann die 5 Zeilen Ergebnis, die darfst du dir dann angucken und mir daraus einen Schluss ziehen. Und halt dieses Runterbrechen in einzelne Steps, in kleinere Steps, weil da musst du ja schon wieder nachdenken. Aber das Coole, was der ganz große Punkt ist, wenn du halt sozusagen die faule Variante benutzt, musst du eigentlich ausschließlich diese ultra teuren Edge-Modelle benutzen. Die so richtig, also wo irgendwie so ein paar Input-Tokens irgendwie 7 Euro kosten. Während halt, weiß ich, benutze jetzt gerade Gemini Flash, da kosten 1 Million Input-Tokens 25 Cent. Ist ein bisschen anders. Ich glaube, bei Gemini Pro sind es $5 oder ich glaube auch bei ChatGPT sind $5. $5 ist mehr als 25 Cent. Ich weiß, das klingt sehr, sehr provokativ, das zu sagen. Das haben auch viele von den Leuten, die so gerade damit arbeiten, nicht verstanden, dass die bei Zahlen nicht die gleiche Zahl sind. Und dass da mehr als eine Größenordnung Unterschied zwischen ist. Macht aber trotzdem keiner. Ah ja, aber das Modell macht keine so guten Antworten. Ja, wenn ich das irgendwas saukompliziert ist, genauso naiv frage, macht es das nicht.
Ich glaube, was man verstehen muss, ist auch gerade, wenn du so verschiedene Agents hättest oder auch vielleicht ein komplexeres Produkt baust, der eine Agent könnte Opus benutzen, der andere könnte Flash benutzen. So, du kannst halt dann auch sagen, du benutzt das. Genau. Da wird's dann halt irgendwann.
Die Sachen, die wirklich Denkpower brauchen. Aber ich würde halt, also ganz ehrlich, 90% der Zeit, wenn Leute irgendein scheiß großes Modell benutzen, machen sie das gerade bloß, weil sie 1 Million Kontext reingerotzt haben.
Ich mache es auch, weil ich keine Ahnung habe. So, ich gebe es aber zu.
Ne, siehst du das Design-Pattern, ne, das Design-Pattern, ja, existiert. Das Problem ist, wenn du ein großes Modell benutzt, weil du eben 1 Million Kontext reingeballert hast und jetzt einfach nur sagst, mach mal, ist so ein Anti-Pattern. Wo ich sagen würde, nein, es gibt absolut Anwendungsfälle, wo du ein großes, starkes Modell brauchst. Aber der Go-To-Weg zu sagen, naja, ich habe keinen Bock rauszufinden, wie ich das auf was Einfacheres runterbreche, also schreibe ich einfach alles in das Modell, was 20 Mal teurer ist als das kleine Modell, ist der Anfang vom Ende. Das ist genau das, diese Designentscheidung, die alle dazu bringt, zu sagen, oh ja, meine Tokens kosten 5-mal so viel wie mein Produkt. Ups. Dann guckst du es an, aber warum? Naja, klar, die sind die teuersten Tokens gekauft, die es zu kaufen gibt und fragen immer und immer wieder mit einem riesigen Kontext, ohne jedes Caching, immer wieder das teuerste Modell. Wo du sagst, Moment, warum? Wenn du jetzt sagst, du schickst die Anfrage rein, sag, erklär mir erstmal, wie du das, mach einen Plan. Du hast erstmal einen Planning Agent, der sagt, mach mir erstmal einen Plan. In was kann ich das als kleinstes zerlegen, um eine gute Antwort zu kriegen. Er sagt, es sind 4 Teile. Okay, dann schicke ich die 4 Teile an einen kleinen Agent. Vielleicht will ich als finalen Step zu sagen, okay, das ganze Große nochmal überschauen, ein bisschen drüber nachdenken, da frage ich ein teures Modell. Aber da schicke ich jetzt, weiß ich, 20.000, 30.000 Tokens rein, statt 1 Million Tokens rein. Und habe halt ein ganz anderes Größenordnungsproblem, was die Kosten angeht. Das ist halt eben eins dieser großen Anti-Patterns, dieses nicht nachdenken wollen und nicht, oh ja, da muss ich ja irgendwie einen Plan machen. Dann frag das scheiß LLM nach einem Plan in einem Step und lass dir den Plan machen, aber mach nicht einfach, dass du keinen Plan hast und einfach alles reinschmeißt und sagst, hier, mach mal.
Ich bin gespannt, was du zum nächsten Take sagst. Ich habe letztens auf LinkedIn, ist immer eine gute
Antwort. Also wer fängt schon gut an?
einen Beitrag gesehen, der meinte, hey, alle, die glauben, dass sie noch Software bauen, haben sowieso schon verloren, weil alle von uns sind jetzt im Restaurant-Business. Denn inzwischen haben wir eigentlich alle eine Komponente von KI. Das heißt, wir haben Kosten, die einfach je nachdem, wie viel Input und Token etc. sind. Das heißt, ich muss jetzt quasi überlegen, was liefere ich eigentlich? Was ist das beste Essen oder das beste Trinken als Kombination, was ich liefern kann? Zu welchem Preispunkt? Wie, wenn ich ein bisschen teurer werde, um meine Marge vielleicht ein bisschen höher zu haben, kann sein, dass keine Leute mehr kommen, weil ich zu teuer bin im Vergleich. Wenn ich nicht aufpasse und die falschen Zutaten kaufe, zum Beispiel ein zu teures Modell oder ähnliches, dann verdiene ich kein Geld mehr. Und jetzt bin ich eigentlich an dem Punkt zu gucken, wie kriege ich es hin, dass ich halbwegs planbar mit meinem KI-Input etc. nicht mich komplett verkalkuliere bei den Kunden, sondern wirklich ein sinnvolles Menü schaffe, woraus der Kunde ein anständiges Erlebnis hat und ich als Firma Geld verdiene.
Das ist für mich so ein BWL-Take, ne? Das Problem ist, jein. Die Grundidee ist richtig, aber es vergisst, dass Software Engineering, gutes und schlechtes Software Engineering, hat immer 2 Größenordnungen zueinander. Und also nur um eine Idee zu geben, ich habe das jetzt irgendwie, ne, das gleiche Modell, das vor irgendwie 15 oder das gleiche, das irgendwie 15 Euro am Tag gekostet hat, im Modellkosten, habe ich jetzt gerade auf 80 Cent runter. Mhm. Und ich könnte es nochmal auf 40 Cent runterbringen, aber da habe ich jetzt gerade gesagt, komm, ich mache erstmal was anderes. Das ist der Unterschied. Es macht genau das Gleiche wie vorher. Das ist in einem Restaurant nicht so. Weil Zutaten haben, das ist ja eine Real-World-Sache. Und dieses Modell ist eben nicht die Sache, dass das eine Modell kostet 5-mal mehr als das andere oder sonst irgendwas oder kostet, sondern zu verstehen, was ist eine effiziente Frage und was ist eine ineffiziente Frage. Ja. Und wie frage ich effizient und wie stelle ich eine Verkettung von effizienten Fragen, um aufs gleiche Ergebnis zu kommen wie eine große, komplizierte Frage. Weil das Lustige ist natürlich auch, dass die ganzen Patterns und Best Practices, viele von den Sachen, die uns die großen Modellanbieter versuchen zu erklären und zu sagen, hier, mach mal, sind natürlich, hey, du kannst jetzt hier 2 Millionen Tokens reinballern auf einmal. Let's go, baby. Natürlich finden die das geil, wenn du da irgendwie 2 Millionen Tokens auf eine Frage stellst, so, weil ist voll geil. Dass du lieber nur eigentlich 2000 Tokens fragen solltest und das vielleicht 5 oder 6 Mal und dann eine richtige Antwort kriegen würdest. Oder beziehungsweise, dass du vielleicht sogar irgendeins der Open-Source-Modelle auf Grok, hier diesem superschnellen Hoster, den jetzt Nvidia gekauft hat, fragen könntest, wo du irgendwie tatsächlich so 20 bis 50 Mal schnellere Antworten kriegst. Zu 20 bis 50 Mal billiger. Also, ne, das ist eben einfach eine Designfrage, beziehungsweise das geht in den meisten Cases. Mhm. Es gibt ganz wenige, wie gesagt, generelle Aussagen und so. Aber ich würde sagen, dass es in den meisten Fällen möglich ist, die Kosten, die du gerade für deine Tokens ausgibst, auf 10% davon zu drücken mit dem gleichen Ergebnis. Und das ist meiner Meinung nach das Problem, wenn du diese Restaurant-Analogie hast. Das klingt so, ich gebe jetzt 10-mal weniger für Zutaten aus, also ist mein Essen 10-mal schlechter. Das ist Quatsch. So funktioniert Software nicht. Und so funktionieren LLMs auch nicht. Guck mal, zum Beispiel, Adjust hat irgendwie 20-mal weniger ausgegeben, als es gekostet hätte, auf Amazon das anzubieten. Das Produkt war ja nicht schlechter für die Kunden. Das Produkt hat sogar besser funktioniert. Wir waren einfach nicht so doof, das Geld dafür auszugeben. Und so ist genau das. Also das finde ich, das geht in dieser Analogie zu leicht verloren. Software ist nicht in the real world. Also davon daher, Menschen haben schlechte Bauchgefühle für Großenordnung. Gerade nicht-technische Founder vergessen sehr oft, dass eine gute und eine schlechte Design-Decisions 2 Größenordnungen sind. Das sind Nullen. Das ist der Unterschied zwischen, ich habe, ne, $10.000 oder $100 von meinen Tokens ausgegeben letzten Monat. Das ist der Unterschied zwischen, du hast irgendwie, ne, keine Marge und du hast eine sehr, sehr gute Marge. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, dass wir das sozusagen so akzeptieren, dass wir dieses, ja, das ist halt so. Dass keiner sagt, Moment, hey, dir, Techie, was machst du da drüben eigentlich? How the fuck? Was ist das hier? Was hast du? Frag mal, erklär mir mal, wo die ganzen Tokens hin sind. Trackst du das? Wofür geben wir die aus? Was ist das? Input? Ist das Output? Ist das was ist der Input? Schreib mal, was aus was besteht denn der Input, den wir da reinhauen? Ist halt keine Antwort. Ne? Machen wir einen Plan, zerlegen wir die Anfrage in kleinere Teile, versuchen wir das strategisch clever zu machen oder machen wir auf dem Altar von, wir waren schneller und es ist besser und es geht erstmal so und das machen wir dann später, indem wir halt ja diese ne, berühmte 1-Million-Token-Anfrage geschrieben haben und dann einfach mal 2 Minuten warten, bis Gemini Pro in Thinking, in Hardcore, in YOLO-Output-Tokens kosten nichts Mode mir eine Antwort gegeben hat. Das ist, glaube ich, das viel größere Problem. Wir spielen immer das gleiche Spiel. Wer ist eigentlich der bessere Designer von Sachen? Attribution war, wer hat das bessere System für Hardwarekosten designt? Haben wir gewonnen. Ne? Aber jetzt sind wir bei, wer hat das clevere System designt, das LLM-Fragen zu fragen? Wer hat besser verstanden, was ein LLM wie kann und wie man so eine große Frage in kleine Fragen zerlegt und wie man vermeidet, dumm Geld auszugeben. Es ist super leicht, dumm Geld auszugeben, genauso wie in der Cloud auch. Und dieses Anti-Pattern ist meiner Meinung nach den Menschen, also den, ich sag mal, dem Business-Founder, wahrscheinlich gar nicht wirklich finanziell bewusst. Wenn dein Techie zu dir kommt und sagt, du, das ist halt, was die Tokens kosten, da würde es mir kalten Rücken runterlaufen, nachdem mir dir schon erzählt hat, dass wir keine Tests haben, weil das kommt alles noch und das ist alles in Node.js geschrieben, das war sowieso eine geile Idee. Und warum wir irgendwie x-mal unseren Revenue für die Tokens ausgeben, noch, das können wir später optimieren. Das sind alles so Alarmglocken, da musst du so denken, holy shit, entweder feuere ich den Typen, suche mir einen neuen oder ich zwinge ihn dazu, das jetzt alles richtig zu machen. Aber you got a big fucking problem. Und das ist so, sorry, aber das ist, ne, aber das ist, diese Analogie lässt das komplett weg. Dass der Trick zu sagen, ich kann theoretisch aus Wasser und Reis das gleiche Filet Mignon ballern, als wenn irgendjemand, der sich Wagyu gekauft hat, funktioniert in der echten Welt nicht. Wenn du ein LLM nutzt, funktioniert das durchaus so.
Okay. Ja, ist ja deswegen, ne, zur Einordnung halt auch super relevant. Was würdest du denn sagen, ist super schwer Prognosen zu machen, weil man ja auch gerade nicht nachvollziehen kann, wie schnell sich die Dinge eigentlich entwickeln, weil vor 2 Jahren hätten wir, glaube ich, nicht gedacht, dass wir heute hier stehen. Was sind so deine Hot Takes für die nächsten Monate, was möglich wird, was heute noch nicht möglich ist? Haben wir den größten Sprung der Entwicklung, den wir jetzt erstmal brauchen, um die Basis zu schaffen, schon gesehen? So, wie ordnest du das ein? Wie viel denkst du darüber nach? Und wie viel bist du der Typ von, da denke ich nicht drüber nach, wenn was Neues kommt, schaue ich mir das an und dann machen wir weiter.
Zum einen, ich schaue mir, was kommt, schaue ich mir an, aber ich denke so von der Vorhersage her, wir sind jetzt, ab jetzt wird es ein Gradual Increase von Fähigkeiten sein, wie gut können die coden und so, das wird langsam besser werden. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass wir schnell an den Punkt kommen, wo das, was wir die ganze Zeit hier besprochen haben, dass du dir das Richtige fragen können musst. Dass du in deinem Kopf erstmal das Problem zerlegst und dann überlegst, was willst du eigentlich genau machen. Und das zur Not auch mit dem LLM durchplanst und besprichst, das wird sich meiner Meinung nach nicht ändern, sondern es wird meiner Meinung nach noch schlimmer werden. Der Unterschied zwischen den Leuten, die das gut können und die Leuten, die halt ganz naiv diese One-Shot-Prompts versuchen, irgendwelche Produkte zu bauen. Weil es hat ja auch irgendwo natürliches, es muss irgendeine natürliche Grenze haben. Also das Ding, es wird nie brillant nachdenken oder nicht nie, aber das wird halt immer schwieriger sein, für das Teil zu verstehen, was du eigentlich willst, wenn du blöde Sachen fragst. Mhm. Vor allen Dingen, weil LLMs einfach in ihrer Grundnatur dir ja antworten wollen. Die werden dafür belohnt, dir eine gute Antwort zu geben. Und das ist schwierig, wenn du...
Mit gut meinst du positiv.
Positiv, also eine positiv gestimmt. Also irgendwie
nicht objektiv gut, sondern positiv
gestimmt. Positiv, ja. Dir was Positives zu sagen. Also irgendwie dich, ne, das ist ja eine der großen Struggles, diese Modelle von abzuhalten, ne, ja, spring doch von der Brücke, ist eine geile Idee, so. Klar werden wir da irgendwelche Guardrails einbauen, aber es wird beim Produkt immer, du kannst immer was Dummes fragen, immer was Dummes rauskriegen. Das heißt, die Fähigkeit, sich einen guten Plan zu machen, zu überlegen, wird, glaube ich, eine echte Superpower werden. Und zu sagen, pass auf, ich weiß, nach welchem Muster ich baue und was der dann baut und wie cool es ist, das wird sich natürlich, denke ich, noch dramatisch ändern. Andererseits glaube ich, dass wir jetzt gerade am Anfang sind. Ich sehe jetzt ganz viele Companies halt diesen UI oder UX Paradigm Shift machen, wo die sagen, ja, warte mal, mein Produkt muss kein, also hat ein Dashboard fürs Controlling, aber der Rest ist einfach irgendein Textinterface, das der sowieso so schon benutzt. Ich glaube, das wird viel, viel mehr werden. Ich glaube, das wird, also die nächste Generation SaaS ist irgendein AI-Agent, der irgendwas für dich machen kann. mit dem ich auf irgendeine natürliche Art und Weise kommunizieren kann. Und auch da wird noch sehr viel Wasser den Berg runterfließen müssen, bis wir so Situationen wie Clawbot vermeiden, die halt irgendwie deine ganzen E-Mails löschen oder so. Also ich glaube, wir werden ab jetzt wird es meiner Meinung nach ein bisschen mehr gradual werden, also vorhersehbarer, einfach weil wir ja schon gesehen haben, was jetzt an Pace kommt. Ich glaube nicht, dass wir schnell zu einer Welt kommen, wo ein Business Founder komplett alleine mit einem Vibe Coding und ohne irgendeine Design-Idee, also ich meine Design im Sinne von Software Design, Software Architecture, irgendwas bauen kann, was halt über Jahre maintainable und good best practices hat. Weil das ist einfach so schwer und braucht so viele opinionated Entscheidungen, die aus irgendeiner Information herausgetroffen werden, die das Modell nicht hat, wenn du es so fragst. Ich glaube, das wird sich nicht so dramatisch schnell ändern.
Also, wenn wir zusammenfassen, erstens, nur weil dir irgendwer vorschlägt, in Node.js oder Python zu schreiben, überleg dir das nochmal und schau mal, ob du nicht eine der Sprachen nimmst, die sich vielleicht auch ein bisschen selber regulieren kann. Zweitens, also oder automatisch zurückgibt, wenn irgendwas falsch ist und dadurch einfach ein bisschen cleaner geschrieben wird, Tests implementieren. Viel mehr drüber nachdenken, was will ich eigentlich bauen? Erstens, um die Tests zu definieren und zweitens, um das Modell zu sauber vorzubereiten, einen Plan zu machen, dass ihr loslegen könnt, die Architektur mitgedacht wird. Den Plan kannst du ja selber reviewen, den schreibst du wahrscheinlich selber nicht, aber mit dem Modell mal zu diskutieren. Dann eben immer zu gucken, testet alles sauber durch. Kunden gewinnen, weil das ist die einzige Mode, also Traction, aber mit einem Produkt, das halt dir nicht irgendwann zusammenkracht. Sich Gedanken machen, wie halte ich meine LLM-Kosten so günstig wie möglich, also immer weiter zu optimieren, zu sagen, wie kriege ich dasselbe Ergebnis mit weniger teuren Modellen, einfach weil es um ein Vielfaches günstiger ist. Und dann drumherum bauen. So, dann hätten wir, glaube ich, eine Grundlage, mit der man sagen könnte, man hätte einen Schritt-für-Schritt-Plan, um heute eine Firma zu bauen, die tendenziell groß werden kann, weil sie mir nicht mittendrin einfach implodiert.
Genau. Und eben diesen Mut zu haben, diese Extrazeit, dieses, oh ja, muss ich jetzt drüber nachdenken. Weil wir sind einfach in der Welt, wo sich dieses Nachdenken lang und teuer anfühlt. Aber es ist es nicht mehr, weil das Exekuten von, wenn du dir den Gedanken gemacht hast, geht so schnell, dass wir einfach dahin kommen müssen, diesen Mut zu haben, zu sagen, nee, ich überlege jetzt erstmal ganz in Ruhe, was es eigentlich können soll. Oder halt, wie gesagt, wie ich diese LLM-Kosten drücke, weil klar, es gibt jede Woche ein teures, neues, besseres Modell. Aber die viel spannendere Frage für die meisten Produkte, die sollten eigentlich eins der schnelleren Modelle, Haiku oder Flash oder so benutzen, um ihre Sachen zu delivern, weil ansonsten ist es langsam und sackteuer. Und wenn deine Basis ist, oh, die Tokenkosten werden schon irgendwie runterkommen und dann bin ich profitabel. Das ist halt für mich so eine schlechte Base, schon anzufangen. Zu sagen, ja, es wird dann in einem Jahr wird das bestimmt 10x billiger. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht, weil du so inept bist, brauchst du weiter dann immer noch das teuerste Modell, was irgendwie verfügbar ist. Good Design und Good Engineering sind niemals eine schlechte Idee. Und ich glaube, da müssen wir, ich sag mal, vielleicht als Value mehr hinkommen, dass die Leute verstehen, dass wenn schon das Ganze ausführen umsonst ist, wir dann wenigstens viel mehr Zeit und Brain reinstecken können, zu sagen, okay, das, die Base-Idee und das Engineering dahinter sind wirklich clean und haben eine gute Basis, weil dann kannst du eben stückchenweise aufbauen, weil dann startest du auf einem Level, wo du sagst, du kannst konstant dich weiterentwickeln und musst nicht ständig irgendwie versuchen, das Riesenfeuer, was du da gerade angezündet hast, was jetzt immer schlimmer wird, irgendwie wieder auszumachen.
Ich würde sagen, da machen wir einen Punkt. Paul, vielen Super. Dank. Wer konkrete Anfragen hat, schreibt mir eine E-Mail, fabian@unicornbakery.de. Ich leite weiter, wir entscheiden, was wir machen.
Gespannt, was jetzt an Hate kommt.
Naja, auch vielleicht neue Topics, ne? Also vielleicht was, wo man merkt, ach, da sollte man nochmal tiefer reingehen. Vielleicht gibt es mal einen Case, wo du sagst, hey, den schaue ich mir mal kurz an, einfach um Feedback zu geben. Das können wir ja dann gucken. Aber ich glaube, da war viel dabei, weil das vieles auf den Kopf stellt, was gerade eigentlich als so gang und gäbe gesehen wird. Deswegen vielen lieben Dank. Wir haben viel zu lange keine Episode gemacht, also von daher
machen wir gleich noch eine. Cloud ist ein Klassiker. Schauen wir mal.
Das wird witzigerweise, die beiden hören auch zu, Tim und Vera, die dann Production auf Audioseite machen, wird immer noch, immer als Beispiel, wenn sie auch jetzt Sachen von dir sehen und hören, Old Man Yells At ist tatsächlich ein absoluter Klassiker geworden. Wer das nicht versteht, kann sich den Rant über Cloud-Kosten einmal nochmal anhören, verlinken wir in den Shownotes. Spiegelt viel wider, was wir jetzt über LLM auch besprochen haben, aber geht da noch mal ein bisschen mehr Tiefe. Wer das noch nicht kennt, nicht verstanden hat, sollte sich auf jeden Fall anhören. Paul, vielen Dank.
Ja, danke dir. Bis nächstes Mal.
In der Episode war auf jeden Fall viel dabei. Wir haben es gerade noch mal zusammengefasst von Wie spreche ich eigentlich mit meiner KI, dass sie anfängt, genau so das Produkt zu denken, wie ich es möchte? Wie teste ich alles, dass ich nicht einfach was live schalte, was dann beim Kunden gar nicht funktioniert und ich panische Anrufe bekomme? Und meine Software und mein Produkt so baue, dass es mir nicht in ein paar Monaten implodiert und um die Ohren fliegt. Und ich glaube, wenn du das beachtest und schaust, dass du damit die Grundlagen sowohl selbst als auch im Team klar strukturiert vorgibst und ihr euch daran haltet, werdet ihr sehr viel Spaß am ganzen Thema Vibe-Coding und auch den Vorteilen und der gewonnenen Produktivität bei der Entwicklung haben. Teil die Episode mit jemandem, der genauso davon profitieren würde wie du. Abonnier den Kanal und schreib gerne Fragen oder Feedback an fabian@unicornbakery.de, schick's mir auf LinkedIn. Aber so, dass wir einfach weiter darauf eingehen können, das Thema weiter verfolgen können. Denn ich denke, das wird so schnell nicht mehr weggehen. Vielen Dank fürs Zuhören.